Dann würde ich sagen, lass uns einfach loslegen.
Intro irgendwie, oder?
Das kann ich dann entweder vorher spielen oder wir halten kurz inne und sagen, das war das Intro, wie du möchtest.
Zugchef Bremchen und seine Crew begrüßen Sie herzlich an Bord des ICE 1892 Hanne Sobeck aus Berlin auf unserer Fahrt nach JWD.
Liebe Hertha-Fans in nah und fern, macht es euch bequem und lasst euch überraschen, wohin die Reise heute geht. Und nun gute Unterhaltung mit dem Exil-Herthaner-Podcast.
Nächster Halt, Berlin-Olympiastadion.
So, hallo Hertha-Fans in Berlin, in Brandenburg und weiter weg. Also hallo Exil-Herthaner, ich bin Bremchen, ich grüße euch zu einer neuen Folge des Exil-Herthaner-Podcasts. Wieder aus Kaiserslautern und ich glaube bei den meisten, die meisten werden sich jetzt schon denken können, wenn ich in Kaiserslautern bin, wer vor mir sitzt. Andreas Lorenz, ich grüße dich.
Na, hohe, hallo.
Eine tolle Tradition geworden. Ich glaube, das habe ich letztes Mal auch schon gesagt, aber es gilt immer noch. Ich glaube, das vierte Jahr in Folge, wir meinten es.
Ich glaube auch das vierte, aber Andi, ich muss dich jetzt doch am Anfang mal wirklich was fragen. Wollen wir das wirklich machen? Also ich meine, das wird definitiv der schlechteste Podcast, den es je gegeben hat. Also
dafür stehe ich mit meinem Namen.
Na, ich meine, du machst jetzt die 112. Folge. Lionel Messi war noch kein einziges Mal bei dir. Du warst noch nicht bei Lanz. Netflix hat noch keine Serie gedreht. Jetzt fährst du schon wieder zu diesem bescheuerten, zu diesem dämlichen Lorenz nach Kaiserslautern. Also willst du das nicht mal alles so ein bisschen überdenken, ob das wirklich überhaupt Sinn macht, was du da machst?
Die will ich alle gar nicht, weil es geht ja um die Fans und um die Exil-Herthaner und da haben gerade die letzten Folgen auch wieder sehr Spaß gemacht. Ja. Das wird sich heute, denke ich, auch fortsetzen.
Also weil du mich halt so etwas ungläubig oder ein bisschen, lächelnd mit diesem Suffisanten, was macht er denn da gerade?
Ja, ganz sicher ich bin mir nicht, worauf du hinaus willst.
Ich wollte einfach nur mal probieren, wie sich das anfühlt, so als Pöbel, Mecker, Draufhau, Herr Thaner, einfach alles schlecht zu reden, was gerade passiert, weil ich das jetzt auch gestern wieder gemerkt habe oder Saisonbeginn oder auch in der letzten Zeit, das ist auch das, was mir so ein bisschen Sorgen macht um unseren Verein, dass wir es sind nicht viele, es sind vielleicht insgesamt 100, 120, 130 in den verschiedenen sozialen Medien. Aber gerade bei so Ereignissen wie gestern im Spiel und rund um das Spiel ist halt danach dieser Shitstorm, der über den Verein, den ich liebe, den ich von Jahr zu Jahr eigentlich mehr liebe, der dann reinbricht, der macht mir ganz, ganz großen Unmut. Ich weiß, dass da von denen, die draufhauen, eine ganze Reihe oder ein Teil oder ein großer Teil auch wirklich Herthaner sind und Hertha auch im Herzen tragen. Aber ich habe mir wirklich fest vorgenommen, auch und danach bin ich dann wieder ganz normal, das jetzt mal zum Thema zu machen. Gerade bei so einer Sache wie im Exil-Herthaner-Podcasts. Wir haben eine ganze Reihe von Podcasts bei Hertha BSC. Wir haben auch den einen oder anderen richtig guten, aber wir haben nur einen einzigen Exil-Herthaner-Podcast. Und für mich ist es eine Ehre und ein riesengroßes Vergnügen, jetzt hier zu sitzen, weil ich immer dieses Bild vor Augen halte, wie da ein Bremchen, ein hochengagierter Herthaner mit seiner eigenen Leistung irgendwie den Erdball zusammenhält. Du wirst jetzt lachen, du grinst auch gerade schon wieder, weil das Bild ein bisschen verrückt ist, aber du hattest jetzt beim letzten Mal den Dennis, der in Vietnam lebt und dann noch einen anderen Andreas, du hast Leute, die in Japan, also ich finde es sensationell, was Hertha eigentlich an positiven Dingen mit sich bringt und wie wir aufgestellt sind und dass dann diese Zeichen der Zeit so sind, dass jeder über unseren Verein herziehen darf. Das darf er, das ist einfach rechtlich so. Aber ich frage mich manchmal, wo ist da die eigene Kontenance und kann man nicht, also das berühmte, bevor ich eine E-Mail abschicke, warte ich eine Nacht oder sowas, bevor ich einen Tweet abschicke oder einen Facebook-Post, sollte ich doch zumindest noch einmal aufstehen, vielleicht aus dem Fenster schauen oder vielleicht auf irgendwas Blau-Weißes schauen und mir überlegen, ist das jetzt wirklich sinnvoll? Hilft das meinem Verein? Hilft das meiner Liebe? Hilft das auf dem Weg nach vorne? Oder ist es bloß dazu da, dass ich mal wieder ich in der Öffentlichkeit stehe, Reichweite, Likes, sonst irgendwas, ne? Und wenn ich dann gestern so überlegt habe, dann, ich sag mal, die ersten 25 Posts haben irgendwelche Kotz-Smileys oder sonst irgendwas. Das ist nicht meine Welt, das ist nicht meine Einstellung zur Hertha BSC. Ich glaube, dass ich das auch schon mal gesagt habe und jetzt auch nochmal bekräftige, ich würde mit diesem Verein in die 7. Liga gehen, ohne überhaupt zu zucken, wenn die Menschen liebenswert bleiben und wenn die Gemeinschaft liebenswert bleibt, solange es, also jetzt nicht nur wegen dir, Bremchen, nein, aber wenn ich mir überlege, was wir alles an tollen Initiativen im Verein haben, was wir für eine Power in der Ostkurve haben, was wir für einen Auftritt haben auf anderen Bereichen, dass wir jetzt den Frauenfußball etabliert haben, dass wir der Verein sind, der mit Abstand die meisten U-Nationalspieler stellt und so weiter. Und dass wir klar jetzt zwei Spiele verloren haben. Da werden wir jetzt dann gleich nochmal dazu kommen, dass wir zwei Spiele verloren haben und dass wir durch eine ganz, ganz schwere Zeit in unserem Vereinsleben gehen. Da werden wir auch gleich nochmal dazu kommen. Ich nenne es so spöttisch die normative Kraft des Verkackten. Ne? Also du kannst dir unheimlich viel vornehmen, aber wenn du ganz, ganz tief in der Grütze steckst, gibt es die normative Kraft des Verkackten. Du musst Kröten schlucken, du musst dich aus dem Dreck rausarbeiten, du musst Dinge tun, von denen du vielleicht nie auch nur im Traum gedacht hättest, dass du mal in die Verlegenheit kommen würdest, darüber nachdenken zu müssen. Das war jetzt ein komplizierter Satz, den muss ich selber nochmal aufdröseln.
Ich nehme es ja deswegen auf.
aber das ist, über allem steht dann für mich etwas, ich bin heiß auf diese Saison. Ich habe mehr Positives gesehen bisher, als ich eigentlich erwartet. Ich habe von dem Fabian Rehse, von dem Toni Leistner, um jetzt mal zwei Neuzugänge zu nehmen, habe ich genau das erwartet, was sie gezeigt haben. Und das war wieder so ein typischer Lorenz-Monolog. Ich entschuldige mich für die Angriffe am Anfang, aber ich habe auch gemerkt, es macht mir gar keinen Spaß. Also es macht mir gar keinen Spaß, über irgendwas herzuziehen, was wirklich sehr, 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 sehr gut und sehr, sehr wertvoll ist. Und deswegen überlege ich mir, wie ticken solche Menschen? Haben die danach, geht es denen wirklich besser, nachdem sie das Kotz-Smiley in den Hertha-Post gehauen haben?
Ich staune ein bisschen, dass du dich da so dran aufhängst. Ich glaube, die Art und Weise, wie Leute miteinander umgehen in sozialen Medien, ist doch kein reines Hertha-Problem. Das hast du doch bei allen möglichen Sachen. Insofern würde ich da gar nicht so mich da so triggern lassen, auch wenn ich natürlich immer wieder Sachen lese, wo ich auch denke, das ist daneben. Und auf der anderen Seite haben wir hier, glaube ich, in dem Kreis die Möglichkeit, es genau anders zu machen. Ich werde auch Kritik üben und wir haben ja auch Sachen, die sind nicht einfach.
Richtig.
Aber ich glaube, wir werden immer noch drüber sprechen können, obwohl wir wahrscheinlich auch bei vielen Sachen wie sonst auch anderer Meinung sind, aber es geht, dann leben wir es halt besser vor. Damit kann ich für uns leben und das ist für mich eigentlich auch die beste Art und Weise zu reagieren.
Ja, das ist auch eigentlich, sag ich mal, das ist auch die Quintessenz, das ist auch der Appell. In den 90 Minuten und danach eskalieren, ja, jederzeit. Trotzdem, und ich sage jetzt nochmal, vielleicht bin ich da auch noch ein bisschen mehr sensibilisiert, erstens durch meinen Beruf, dass ich mich jahrzehntelang um solche Meinungsäußerungen auch kümmern musste, beruflicherweise. Und dass ich beispielsweise damals im Hertha Insight Forum ja gemerkt hat, wenn du konsequent versuchst, Vernunft zu streuen, wenn du überprüfbar bist, wenn du auch als Journalist in einer schwierigen Situation sagst, das und das und das ist mein Informationsstand und jetzt schauen wir mal, ob das dabei rauskommt, dass ich viele Leute auch überzeugen lassen und dass viele Leute auch dann auch froh sind, wenn sie da eine gewisse Leitschnur haben. Muss mir nachsehen, dass ich in Kaiserslautern wohne, wo dieses Phänomen, dieses einerseits unfassbare Begeisterung über den ersten FC Kaiserslautern, also In der vergangenen Saison, in der Spätphase, gab es hier einen Fanmarsch in der Stadt. Da hat die Pfalz gewackelt. Das war beim Spiel gegen den Hamburger SV. Ausverkauf der Betzenberg, das ist ein Feiertag des Fußballs gewesen. Aber wenn du beim Betze in die Foren gehst, da geht's zur Sache, das ist unfassbar. Also der Trainer ist eigentlich schon entlassen, der hat überhaupt keine Chance mehr. Der hat von Anfang an nach der schlechten Rückrunde hat der keine Chance mehr gehabt. Und jetzt ist eigentlich bloß eine Frage der Zeit. Die haben das Auftaktspiel verloren. Und jetzt ist eigentlich bloß eine Frage der Zeit, wann Dirk Schuster dann endlich die Stadt verlässt, so ungefähr. Und das ist für mich komplett verrückt, weil ich glaube, sowohl Kaiserslautern, aber eben bei Hertha kann ich sehr viel besser einschätzen. Wir haben so viel Gutes, wir haben so viel Kraft, wir haben so viel Power. Und ja, man kann das ignorieren, aber ich finde, dass dieses Gift, das schadet dem Verein, weil wir natürlich auch Medien haben, Klickklitschen und auch größere Medien, die dieses Gift natürlich sofort aufbearbeiten, die ein Geschäftsmodell haben, das auf Giftverbreitung aufgebaut ist und die sich, man sieht es ja jetzt an der Berichterstattung auch gestern und heute wieder, Sturmlauf der Fans ist dann die Schlagzeile zur Entscheidung über den Trikotpartner und solche Sachen. Und da stell mir eine Frage zu den Themen oder noch.
Ja, hätte ich dich auch unterbrechen müssen. Ja. Denn ich finde, Kritik darf man äußern und Kritik muss man äußern. Und es gab auch Gründe, Kritik zu äußern. Und ich kann auch viele verstehen, die das tun. Vielleicht können wir uns ja mal am aktuellsten Beispiel langhangeln. Vor 3 Tagen hätte ich auch noch nicht gewusst, dass wir darüber reden würden. Jedenfalls nicht so negativ. Denn Dickes B kenne ich eigentlich ganz positiv von Seed mit Peter Fox.
Ja.
Genau das haben wir jetzt auf dem Trikot. Aber die meisten reiben sich da doch dran, weil es nämlich vor allem nicht für Seed und nicht für Berlin steht, wie es in dem Song gewesen wäre. Sondern wir haben einen neuen Trikotsponsor. Online-Casino und Sportwettenanbieter Crazy Buzzer ist nämlich Trikotsponsor geworden und da reiben sich sehr viele dran. Das hat einerseits damit zu tun, dass zum Beispiel Präsident Bernstein oder überhaupt die Wir Herthaner sich ja im Wahlprogramm eigentlich recht deutlich dagegen sowas geäußert hatten. Es gab in Interviews, ich weiß jetzt aber konkret vor allem vom Tagesspiegel, auch nochmal eine ausdrückliche Distanzierung von Sportwettenanbietern als Sponsor. Und das fliegt ihm natürlich oder fliegt dem Verein jetzt um die Ohren. Und ich finde das auch völlig in Ordnung. Also wer das kritisiert und sagt, dass du sprichst erst so und machst es dann so, das musst du dir vorhalten lassen. Was hältst du davon?
Ganz, ganz schwieriges Thema. Also für mich persönlich eine der dicksten Kröten, die ich als Fan von Hertha BSC je schlucken musste. Da reicht auch ein ganzer Eimer Dönersoße kaum aus, um das schmackhaft zu machen. Also schmackhaft geht überhaupt nicht. Hab im persönlichen Umfeld Dinge erlebt mit Spielsucht und Ähnlichem, wo ich einfach sage, da ist jede Kritik ist verständlich. Nochmal die normative Kraft des Verkackten. Ich kann mir nur vorstellen, dass es überhaupt keine andere Möglichkeit gab. Ich klammere mich an den Strohhalm, dass der Vertrag für 1 Jahr abgeschlossen wurde, was ja auch eher unüblich ist in dieser Branche. Und ansonsten, glaube ich, hat der Präsident ja, die BZ zitiert ihn sogar heute und die dpa zitiert ihn, hat ja auch Stellung genommen und sagt ja, gibt ja ganz offen zu, dass das ein Widerspruch zu diesem damaligen Visionspapier ist. Das muss man jetzt einfach mal so stehen lassen. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass das ohne massiven finanziellen Druck, dass es zu so einer Entscheidung kommt. Hm?
Ach so, ein Mist, jetzt habe ich mir das Statement von Bernstein dazu zwar rausgeschrieben gehabt, aber ich glaube, ich habe es nicht abgespeichert. Das ist, glaube ich, nicht in unseren Unterlagen. Also er hat sich dazu geäußert.
Er hat sich dazu geäußert. Ich glaube, der Marc Schwitzki hat es auf Twitter auch geteilt. Und ich paraphrasiere jetzt, das heißt so ungefähr, dass er diesen Vertrag zugestimmt hat, dass er ganz klar sieht, dass es da einen Widerspruch zu dem Visionspapier von Vihatana gibt, dass aber nach allen vorliegenden Informationen für ihn die Lage ich glaube, die Formulierung heißt Fanromantik, der Spagat zwischen Fanromantik und Realpolitik. Und ich glaube, das ist dann ja auch sehr gut, oder Fan-Dasein und Realpolitik. Und ich glaube, das ist dann auch ganz gut beschrieben. Also das ist schon etwas, was einfach kein einfaches Thema ist. Ne? Mhm. Es steht dann, glaube ich, in dem Statement auch drin, dass das eine Firma ist, die nach deutschem Recht lizenziert und zugelassen ist. Da bin ich jetzt ehrlich gesagt überfragt, was das bedeutet, ob da besondere Vorrichtungen dann eben drin sind zum Jugendschutz und zum Schutz gegen Suchtprobleme und so weiter. Und so wie ich die handelnden Personen kenne, hat man sich sicher auch mit dem Trikotpartner darüber unterhalten, was denn da gemacht wird. Ob das dann tragfähig ist oder nicht, werden wir als Fans nicht beurteilen können. Ne?
Ich glaube, dass bei vielen auch so ein kleiner Bruch drin ist, die, sagen wir mal, Bernstein persönlich oder die handeln, bisher da eher in Schutz genommen haben. Es gab ja durchaus schon mal unterschiedliche Meinungen zu bestimmten Entscheidungen. Also warum ist Bobic so lange geblieben? Hätte man den nicht früher gehen lassen können? Es gab ja mal eine Aussage, ob die Saison durchfinanziert ist. Dass diese und die folgende Saison sind durchfinanziert, ist ja damals mal gesagt worden. Ich glaube, da haben ihm viele zugute gehalten, dass sie gesagt haben, okay, das war vielleicht eine Fehlentscheidung. Oder mit dem Wissen von heute kann ich das noch gutieren, dass man es eben nicht besser wusste. Aber hier sehen doch viele den Unterschied, dass es eine bewusste Entscheidung war.
Absolut. Absolut, aber vielleicht ist da dann auch wieder der Punkt. Oder du stoppst mich, wenn ich deiner Meinung nach zu sehr drauf rumreite. Wenn grundsätzlich jede Entscheidung, alles was passiert, negativ kommentiert wird und von Teilen der Medien, und zu den Medien gehören für mich inzwischen auch die sozialen oder die asozialen Medien, weil viele Menschen, und das wissen wir und das ist auch dokumentiert aus Untersuchungen, ja keine Abonnementszeitung mehr oder kein Fachliteratur mehr lesen, sondern sich diese zweimal vorgekauten, teilweise dann auch verkürzt oder verfälschten Informationen aus Social Medien holen. Und für die ist das dann die Wahrheit. Das habe ich gelesen im Internet. Das habe ich gelesen. Ne? Und das ist so eine ganz krasse Verschiebung des Horizonts. Und wenn wir jetzt einfach mal durchgehen, dass das fast jede Entscheidung, du hast die eine Sache gesagt, Freddy Bobic sei zu spät entlassen worden. Meine Challenge, Bremchen, bring mir eine einzige seriöse Stimme vor der Entlassung von Freddy Bobic, die gefordert hat, Freddy Bobic soll entlassen werden. Die gab es nicht. Sandro Schwarz stand in der Kritik. Aber ich kenne keine seriöse Stimme, die gesagt hat, ja, mit dem Bobic, da geht es nicht weiter. Das war zu dem Zeitpunkt, als er dann vielleicht zu spät, vielleicht...
Ist das Hauptargument? Hätte man nicht auch sagen können, es geht ja gar nicht darum, ob das jemand gefordert hat. Aber wenn der Verein sich entscheidet, ihn gehen zu lassen... Ja. Und er tut es am Ende der WM-Pause, zwei Tage vor Ende der Transferfrist, wenn das alles schon so getrennt war und es schon so große Probleme gab, dann finde ich die Frage fair, wo man sagt, wäre es nicht besser gewesen, das früher zu machen, wenn auf der Entscheiderseite schon die Erkenntnis gekommen ist, das geht so nicht weiter, und wenn man der Meinung ist, dass die Transfers nicht gut waren, dann hätte man das auch schon, ich sage mal, 4 Monate vorher sicherlich genauso beurteilen können. Also die Kritik finde ich in Ordnung, das zu formen. Muss man denn...
Gut, wenn man jetzt noch dazu sagt, dass zwischen dem Ende der WM-Pause und der Entlassung von Freddy Bobic 3 Punktspiele lagen, wenn man jetzt auch noch dazu sagt, dass zwischen der, dass während der WM-Pause und bis zur Entlassung von Freddy Bobic eher beim DFB gehandelt wurde, also sozusagen auch weiß ich nicht, ob das eine Rolle gespielt hat intern, auch die Chance bestand, eine galante Lösung dieses Problems zu haben, dann kannst du solche Dinge immer nur in der Rückschau nur teilweise richtig werten. Du kannst natürlich sagen, na klar, hätte er dann doch nach dem letzten Spiel im Dezember entlassen, dann wäre doch alles gut gewesen. Ja, klar. Vielleicht wäre es sogar noch besser gewesen, ihn zum Saisonbeginn zu entlassen, aber die Wahl von Kai Bernstein war am 26. Juni. Das Geschäftsjahr begann am 1. Juli. Das heißt, sämtliche finanziellen Parameter und auch die Versicherung, dass diese Parameter belastbar sind und tragbar sind, lagen zu diesem Zeitpunkt ja auf dem Tisch. Hm. No? Und Kai Bernstein hat ja in einem Interview sehr deutlich gesagt, den einen Vorwurf, den er sich macht, ist, dass er nicht am 2. Juli gesagt hat, wir brauchen hier einen externen Sanierer, der einfach mal die Zahlen durcharbeitet und der die knallhart auf den Tisch legt. Jetzt stelle ich mir den Wirbel im Medienwald vor, wenn der Ultrapräsident nach 7 Tagen Amtszeit einen externen Sanierer holt und damit sozusagen die Autorität aller Beteiligten untergräbt. Ne? Also du kannst es in der Situation, in dieser verfahrenen Situation, in der Hertha BSC sich durch die Wirren der Jahre 2019 bis 2022 oder 2018 bis 2022 befunden hat, kannst du eigentlich nur falsche Lösungen machen. Wo ich halt dann wirklich so manchmal, also ich muss mich ja auch immer selber dagegen wehren, dass ich aus 650 Kilometer Entfernung und mit meiner Verbundenheit zu Hertha BSC, aber auch mit meiner Verbundenheit zu vielen handelnden Personen, die ich halt auch über Jahre und Jahrzehnte kenne, dass ich nicht alles zu rosig sehe und dieser Kritik auch stellen. Aber wenn ich mir jetzt beispielsweise die Transferfrage anschaue, und es gibt ja einige Journalisten, die das auch wirklich einordnen, aber die werden ja nicht gehört. Ich mache jetzt einfach mal den Vorschlag für jeden, der wissen will, was wirklich los ist. Transfermarkt.de, Bundesliga, Sommertransfers. Da stehen alle Transfers aller Vereine. Und dann siehst du mit einem Blick, einmal scrollen von oben bis unten, was auf dem Markt, dem Transfermarkt im Sommer 2023 los ist. Außer bei den Top-Vereinen gibt es keinen einzigen Transfer, der irgendwo in die 7 oder 8 oder 9 Millionen geht. Top-Vereine plus Mönchengladbach, sage ich jetzt mal. Die Werksvereine, ne? Also Gladbach hat, glaube ich, zwei Jungs nach England verkauft für horrendes Geld oder irgendwo in eine andere Liga verkauft für horrendes Geld. Aber dann, wenn du dir das untere Drittel oder die untere Hälfte der Bundesliga anschaust, dann gibt es dort zum Stand jetzt keinen einzigen herausragenden Transfer. No? Und ich kann mir durchaus vorstellen, dass wir sagen, wenn wir jetzt sagen, wir haben da für den Toussaint zu wenig Geld lukassiert, woher kommt denn diese Einschätzung? No? Ich kann mir vorstellen, dass es für Lucas Toussaint kein einziges Angebot gab, außer dem des ersten FC Union. Dass du aber pro Monat einen Bruttobetrag mit allen Arbeitgeberzuschlägen, ich sage jetzt mal von Pi mal Daumen 750.000 Euro überweisen musst. Das heißt, wenn du jetzt noch 2 Monate wartest, no, und darauf pokerst, dass du vielleicht 2 Millionen mehr bekommst, hast du keine 2 Millionen mehr, weil du die 2 Millionen vorher schon ausgegeben hast. No?
Lass uns nochmal zurückkommen auf das Trikot. Ja. Der Punkt ist ja, dass etwas gemacht wurde, von dem man sich vorher ausdrücklich distanziert hat.
Ja.
Für mich ist ja die Interpretation eigentlich verhältnismäßig einfach. Den handelnden Personen muss ja klar gewesen sein, dass das, was sie da gerade tun, genau dem entspricht, was sie zuvor gesagt haben, was sie eigentlich nicht wollen.
Ja.
Wie groß muss die Not gewesen sein, finanziell es doch zu tun? Das drückt es eigentlich schon alles aus.
Exakt.
Du siehst, es dreht sich ja alles im Kreis. Hertha ist mit den Finanzen ziemlich mit dem Rücken zur Wand und anders kann ich mir diese Aktion auch nicht erklären. Ja. Und ich glaube, das bringt es recht auf den Punkt, würde ich mal so behaupten. Ich hatte dir vorher schon gesagt, diese Folge heute, die steht so ein bisschen unter dem Motto, wie konnte das eigentlich passieren? Das mit dem Trikot, das ist eine Sache. Aber wenn ich jetzt mal die letzten 4 Jahre Revue passieren lasse, dann ging es uns vor 4 Jahren irgendwie noch besser, obwohl wir damals über Mittelmaß geklagt haben. Und die völlig, vielleicht für mich etwas ketzerische und gemeine Frage, wie konnte das passieren, dass wir absteigen, obwohl wir doch zuletzt mit Freddy Bobic und mit Michael Preetz Manager hatten, die ja den Berliner Weg quasi gegangen sind, weil es ja ehemalige Spieler sind. Also die hatten ja eine Berlin-Vergangenheit hatten sich durchaus ja wahrscheinlich auch irgendwo mit dem Verein identifiziert. Warum frage ich das so ketzerisch? Weil man merkt, dass das allein natürlich nicht alles ist. Mhm. Also ich würde ganz gerne mit dir nochmal einen kleinen Blick zurückgehen, weil es ja die letztendlich auch die Entscheider waren, bei Hertha BSC die letzten Jahre mit begleitet zu haben. Ich hatte vor, ich weiß nicht, in der ersten oder zweiten Folge mal gefragt, und das würde ich ganz gerne jetzt auch fortsetzen. Das ist auch ein Grund, warum ich das frage oder warum ich ganz gerne nochmal die Manager bei Hertha so ein bisschen durchgehen würde. Ich hatte dich mal gefragt, wie du, nachdem Michael Preetz weg war, seine Zeit beurteilst. Und da hast du damals gesagt, das kann man erst später machen. Da war ich damals so enttäuscht, bin aber nicht eingegangen drauf und würde das heute gerne mal nachholen. Und zwar, wenn es geht, ab Dieter Hoeneß. Jetzt habe ich so viel erzählt. Willst du zu meiner provokativen Frage noch was antworten? Oder soll ich gleich weitermachen?
Nein. Wer
schon so provokant fragt, der muss auch eine Antwort vertragen.
Du meinst die Frage nach Michael Preetz, oder?
Generell Berliner Weg, und wir haben ja gesehen, nur Berliner Vergangenheit ist nicht alles.
Mhm.
Waren ja auch nicht unwesentlich nachher leider in den letzten Jahren daran beteiligt, auch am Misserfolg von Hertha BSC in der Kaderplanung. Das Spiel waren ja schon wichtige Keyplayer in der Sache.
Ich hätte eine sehr philosophische Antwort.
Die nehme ich auch gerne.
Aber die müssen wir dann wirklich auch nochmal an den einzelnen Personen überprüfen. Ist es nicht eine Kernbedingung des Fußballs, dass das Scheitern am Ende deiner Tätigkeit steht? Also in 99% der Fälle. No? Also das ist so, es wird ja eigentlich niemand entlassen, außer er erreicht irgendwann mal die Altersgrenze oder er geht zu einem anderen Verein, wo er eine größere Aufgabe sieht oder dort wirken kann. Aber wenn jemand entlassen wird, wird er ja entlassen, weil er gescheitert ist. No? Oder weil es
die Erwartungen nicht erfüllt.
Weil die Erwartungen nicht erfüllt sind oder weil es eben intern so viel Rumoren und so viel Unverträglichkeiten gab, dass man gesagt hat, hey, wir müssen hier einen Schnitt machen und jetzt muss es eben weitergehen. No? Mit jemand anders. No? Und ich glaube, da sind wir ja in diesen 3 Managerfiguren, Dieter Hoeneß, Michael Preetz, Freddy Bobic und jetzt dann eben ganz neu als Sportdirektor Benny Weber, sind wir ja, weiß ich nicht, ob da diese Provokation, die du machen darfst mit dem Berliner Weg, stimmt, weil für mich, und ich glaube auch ich habe da das Präsidium richtig verstanden, ist der Berliner Weg was anderes. Der Berliner Weg deckt sich vielleicht noch am ehesten mit einer Grundphilosophie von Hoeneß und auch Preetz, dass man es machen möchte, aber dass es jetzt eben sozusagen als Entscheidungskriterium ganz oben steht, Entscheidungen zu überprüfen, was bringen sie dem Verein in seiner Gänze, also dem Verein Hertha BSC in seiner Gesamtheit. Dieter Hoeneß hat sicher auch ganz gern Local Players, wie das ja so schön heißt, nein, Talente aus dem eigenen Nachwuchs. Gab ja eine ganze Menge. Ich meine, wenn Andi Schmidt ist einer der Rekordspieler von Hertha BSC, den habe ich ja noch unter, ich glaube auf der Seestraße das erste Mal gesehen, Fußball spielen. Aber
du hast ihn zum ersten Mal auf der Seestraße gesehen, das ist ein schönes Wortspiel.
Ja, das waren noch Zeiten, als dort die Punktspiele von so tief unten waren wir mal in der Berlin, in der Oberliga Berlin. Jürgen Sundermann war, aber ich glaube, das war dann schon ein bisschen noch früher. Egal. Dieter Hoeneß hatte seine großen Visionen mit Europa und mit Bayernjäger und sonst irgendwas. und hat für eine gewisse Zeit geschafft, Berlin auch in dieser, wie man so schön sagt, anzuzünden. Wir haben es ihm geglaubt, und wenn man zurückschaut, muss man ihm ja auch wirklich in großen Teilen Abbitte leisten und sagen, das war die spektakulärste Zeit von Hertha BSC in den letzten 30 Jahren. Das ist einfach so.
No? Ich würde uns gerne noch mal ein bisschen füttern mit Infos. Ich habe ja viel aufgeschrieben, ich lese nicht alles vor, aber vielleicht kann man es ja noch mal erwähnen, bevor ich das vorlese. Es gibt ja manchmal Personen der Geschichte, haben einen Beinamen. Alexander der Große, Friedrich der Große. Ich habe Dieter Hoeneß den Professionalisierer genannt. Das klingt vielleicht ein bisschen technisch, aber ich glaube, dass das, was er geschafft hat, war in seiner Amtszeit, die von April 97 bis Juni 2009 ging, ein Verein, der immer noch irgendwie sich organisierte und auf dem Stand eines Amateursportvereins war, Professionalität beizubringen, die, ich glaube, in Teilen, ich glaube auch, ich weiß nicht, bei der Jugendakademie könnte das der Fall sein, bis heute überlebt haben. Das muss man einfach mal anerkennen. Vor allem muss man es wahrscheinlich auch verstehen, indem man weiß, wie es vorher war. Im Sommer 1997, also erst im April 97 ins Amt gekommen, stieg Hertha BSC nach vielen, vielen Jahren der Zweitligaklassigkeit oder der Zweitklassigkeit auf, hat mit Jürgen Röber dann die erfolgreichste, sportlich erfolgreichste Zeit von Hertha BSC in den letzten 43 Jahren gemacht. Ich habe ab 1980 gerechnet, wo Hertha ja damals abgestiegen ist. Ich habe hier noch was dazu geschrieben. Ich überlege, ob ich das vorlese. Das ist mal ein Statement, was ich mal abgeben wollte. Ich habe es aufgeschrieben, klingt vielleicht ein bisschen hölzern, aber für Hertha BSC war Hoeneß Fluch und Segen zugleich. Man muss ihm dankbar sein, dass er Hertha BSC zunächst in der Bundesliga etablierte und dem Club auch professionalisierte. Der Verein hatte diese Modernisierung dringend nötig. Schwierig wurde es, als Hoeneß dauerhaft in die Champions League wollte. Hertha verschuldete sich für Spieler, mit denen man in den nächsten Schritt machen wollte und die sich dann eigentlich auch dadurch, durch diese höhere Qualifikation, refinanzieren sollten. Und das klappte nicht. Also ich kann mich noch an André Lima, an Kaká, an Luisao erinnern. Das war meines Erachtens auch ein Teil seines Scheiterns. Und ich fand das insofern ganz witzig, weil ich den Eindruck habe, dass es zum wiederholten Mal ist, dass ein Manager bei Hertha BSC gehen muss, der versucht, den nächsten großen Schritt nach oben zu machen. Und beiden ist gleich, dass sie groß finanziert haben, dass sie der eine auf Schulden, der andere mit Windhausgeld. Und beide haben gesagt, ja, die größeren Gehaltskosten der nächsten Zeit, ja, im Moment können wir es nicht finanzieren, aber wir durch die sportliche Qualifikation kommen wir ja kommen wir nach oben und dann können wir das bezahlen. Und bei beiden ist es nicht eingetreten. Bei uns belastet das bis heute, das ist ein Teil unserer finanziellen Problematik. Und Hoeneß hat dadurch auch recht viele Schulden an Michael Preetz übergeben und ihn in Teilen handlungsunfähig gemacht. Ich sehe da eine Parallele. Ich weiß nicht, ob es so einfach gedacht ist, aber ich glaube schon.
Also einfach gedacht ist es auf jeden Fall eine Klammer, da gebe ich dir recht. Es hat natürlich 1892 Facetten. Mhm. Also das ist wirklich so. Fußball, und ich glaube, das erleben wir jetzt auch wieder gerade in der Jetztzeit, ist so verrückt, dass du es ja manchmal im Detail überhaupt nicht beschreiben kannst. Ne? Mein Titel wäre für Dieter Hoeneß wäre der sich selbst verbrennende Turbolader. No? Also nein, es ist wirklich so.
Damit hatte ich nicht gerechnet.
Die Power, die er dort reingebracht hat, die Schritte, die dann absolviert, die Sprünge, die absolviert wurden, die waren phänomenal. Ich gehe auch bei der Professionalisierung mit, dass viele Sachen da auf den Weg gebracht wurden, dass er ja, was man im Nachhinein komplett vergisst, auch immer gesagt hat, das Olympiastadion ist kein Asset. Wir hätten, wenn wir bei der WM sozusagen, wenn es gelungen wäre, dass für die WM 2006 ein richtiges Stadion gebaut worden wäre, dann wären die Voraussetzungen für Hertha BSC sehr, sehr viel besser gewesen. Wir kennen alle die Geschichte, dass die Vereine, die ein WM-Stadion bekommen haben, eben zwischen 10, 15 bis 20 Millionen mehr Einnahmen pro Jahr alleine aus dem Spielbetrieb erwirtschaften lassen, als wir im Olympiastadion je erreichen können. Ne? Dieter Hoeneß, irgendwas vom Herzen, vom Einsatz, vom wahnsinnigen Erfolgswillen abzusprechen, ist im Nachhinein und insgesamt vollkommener Quatsch. Ich muss dazu wirklich jetzt einen Disclaimer loswerden. Ich habe bis zum heutigen Tag ab und zu Kontakt mit Dieter Hoeneß. Das ist einfach so, wenn du in meinem Beruf lange, lange Jahre und dich jetzt nicht vollkommen zerstritten hast, dann ruft man einfach mal an. Ich weiß, dass er bis heute an Hertha BSC hängt, also auch mit diesem Verein mitfiebert. Ich mache noch einen Disclaimer. Ich bin ein großer Fan seines Sohnes als Trainer. Der lässt einen Fußball spielen, der mir einfach, also das beim Bayern-Nachwuchs hat mir das schon gefallen, und das ist halt so auch so eine Persönlichkeit, jetzt schon in jungen Jahren schon eine Persönlichkeit. Und obwohl ich ihm in den direkten Duellen dann in der Spätfolge der vergangenen Saison kein Glück gewünscht habe, ist es schon auch eine phänomenale Leistung von Sebastian Hoeneß, dass der VfB Stuttgart, der böse VfB Stuttgart in der Bundesliga geblieben ist. Die Endzeit von Hoeneß waren Männerstreitigkeiten, die man in der Öffentlichkeit überhaupt nicht beschreiben kann. Und da haben alle ihren Anteil dran. Und es war einfach am Schluss, wer setzt sich durch? Und ich weiß nicht, ob mir jetzt ein Dieter Hoeneß, Klammer auf, mal wieder, Klammer zu, böse ist, wenn ich das so formuliere. Aber ich glaube, dass ich im Gespräch ihm das auch erklären könnte. Es ist schon irgendwie typisch. Für diese ganze Zeit, nicht für ihn als Menschen, vor allem nicht für ihn als Menschen jetzt, der ein sehr abgeklärter, das macht einfach Spaß, mit ihm über Fußball zu sprechen, aber dass die vielleicht spektakulärste Personalentscheidung, nämlich Lucien Favre aus der Schweiz zu holen, dass die dann zum endgültigen Bruch geführt hat, weil er sich mit diesem Lucien Favre einfach nicht auf einen Modus operandi einigen konnten und dieser Streit einfach den Verein zerrissen hat. Also dieser Dauerkonflikt zwischen Dieter Hoeneß und Lucien Favre war dann einfach irgendwann mal nicht mehr zu managen, und dann dazu kam es dann eben zur Ära gegen Bauer Preetz.
Ich habe ja hier immer mit die Frage aufgeschrieben, woran ist er gescheitert? Und bei der Suche danach, mir das nochmal über Artikel aufzubereiten, bin ich über zwei Begriffe gestolpert. Ich bin mir nicht mehr sicher, ob es der Tagesspiegel war, aber irgendwo hatte ich mal, als Hoeneß gegangen ist, einen Artikel gefunden. Da war einfach nur geschrieben, der Mann, der nichts delegiert. Mehr habe ich jetzt nicht als Zitat, aber das fand ich schon bemerkenswert. Und die Taz hat seinen Führungsstil bei Amtsende mal als das Ende der Ich-Maschine beschrieben. Das klingt nicht nach einem Teamplayer. Oder das klingt ja auch nach einem Defizit im menschlichen Bereich, eben mit anderen zusammenzuarbeiten.
Das ist unheimlich schwierig, weil
Er muss ja offensichtlich angeeckt sein, auch persönlich. Und so klingt es jedenfalls.
Absolut, mit Dieter Hoeneß kann man sich hervorragend streiten. Hervorragend.
Das möchte ich gar nicht. Also, ich glaube, danach gehe ich heulend raus.
Auch das kann passieren, ja. Ich glaube halt, dass wie willst du so eine Funktion oder so eine Karriere bewerten? Wie würden wir, sag ich mal, einen Uli Hoeneß bewerten? Wie würden wir in der Rückschau einen Gerhard Mayer-Vorfelder, also um jetzt einfach mal so ähnliche Charaktere ranzuziehen. Willy Lemke fällt mir da noch ein. Rainer Kallmund fällt mir da noch ein. Wen gibt's? Es gibt sicher noch ein paar weitere, wo du jetzt genau weißt, auf was ich hinaus will. Ne? Es war diese Zeit, in der der Fußball nicht nur in Deutschland, sondern weltweit auch finanziell explodiert ist, wo plötzlich auch Summen, die heute schon wieder lächerlich klingen, aber wo, ich glaube, damals bei Alex Alves, der Transfer wurde vom damaligen Präsidenten, wie hieß er, Werner Walter Müller, der von Mercedes.
Ich weiß es nicht.
wurde abgelehnt. Intern wurde dann im Hintergrundgespräch erklärt, der Gesamtumfang dieses Transfers sei weit über 20 Millionen. So, also für heute, für heute ein immer noch ein spektakulärer, aber normaler Transfer.
Ja gut, aber das war ja damals so anders.
Und Hoeneß hat einfach diesen Transfer durchgeboxt, weil er dieses Risiko eingegangen ist, ne? Und hat halt dann Hertha auch bis in die letzte Phase seiner Berliner Ära gelebt. Wenn man noch ein anderes Beispiel hat, Marcelinho war ein extrem von vielen Dämonen und vielen Geschichten abgelenkter, fast zerstörtes Genie. Und da hat es Dieter Hoeneß hingebracht, die besten Jahre zusammen mit dem Trainer damals und zusammen halt sicher auch mit einem guten Umfeld hat er es geschafft, die besten Jahre aus diesem, die spektakulärsten Jahre aus diesem Marcelinho rauszubekommen, der ja dann notverkauft werden musste zur eigenen finanziellen Rettung in die Türkei und dann nach Wolfsburg zurückkam. Und da reden wir jetzt mal lieber nicht drüber, wie das dann in Wolfsburg ausgeschaut hat. Du verlangst von mir oder du verlangst insgesamt, und das ist dein gutes Recht, verlangst du eine nüchterne Bewertung einer Und es ist unheimlich schwierig. Lassen wir es dabei nicht, im Nachhinein, und das ist ja das, was ich dann auch mit Michael Preetz gesagt habe. Wann war der Abschied nochmal von Dieter Hoeneß? 2008, 2000?
Ich gucke nach.
Ja.
Ich habe wenig im Kopf, aber ich kann manchmal gut lesen. Juni 2009 tatsächlich.
Juni 2009, das heißt 14 Jahre später. Machen wir eine deutliche, das muss ich ihm jetzt auch einfach zugestehen und das gestehe ich ihm gerne zu, machen wir eine deutliche Neubewertung, dass wir sagen, man muss die Ära Dieter Hoeneß, die damals mit, er hat nur Schulden und so weiter hinterlassen, man muss konstatieren, es war die erfolgreichste Ära, wie du sagst, in den letzten 40 Jahren. So, Michael Preetz ist 2018 ausgeschieden, 2019 ausgeschieden, das heißt, frag mich 2033 nochmal. 14 Jahre später.
Jetzt hatte ich ja so gesagt, wie konnte das passieren und hatte mich in Teilen auf den Abstieg und etwas Augenzwinkern auf den Berliner Weg bezogen. Wenn es um Dieter Hoeneß geht, muss man sagen, das war eigentlich derjenige, der mit dem aktuellen Abstieg mit Sicherheit am wenigsten zu tun hatte, aber dessen Bewertung mit dem heutigen Misserfolg und vielleicht auch mit dem Misserfolg der Folgejahre doch als eine eher erfolgreiche Zeit dasteht und vielleicht und wahrscheinlich deutlich mehr, als es damals der Fall war.
Absolut.
Michael Preetz, darf ich zu dem kommen? Ich würde ganz gerne zu Michael Preetz wechseln. War von 96 bis 2003 Spieler, hat eine Berliner Vergangenheit, eine große. Wechselte 96 zu Hertha BSC, stieg dann recht schnell mit dem Club auf. Torschützenkönig, kann man sich gar nicht vorstellen.
23 Tore
in der Saison 98-99, ist bis heute, soweit ich weiß, Torschützenkönig bei Hertha mit 93 Toren. Hatte dann später Dieter Hoeneß assistiert und war Manager von Juni 2009 bis Januar 2021. Er ist zweimal abgestiegen, unmittelbar nachdem er seinen Job angetreten hat. Also abgestiegen, aufgestiegen, abgestiegen, aufgestiegen. Direkter Wiederaufstieg, kann sein, dass wir am Ende der Saison auch sagen, ja, das weiß man heute auch mehr zu schätzen als damals. Ich hoffe nicht, aber es wird nicht einfach dieses Jahr. Und was ich mir noch notiert habe, ich weiß nicht, ob dieser Satz so gilt, aber ich habe geschrieben, Michael Preetz ist von den Fans eigentlich immer bestenfalls gefühlt respektiert worden, aber nie geliebt. Und das war ziemlich anders als zum Beispiel Paul Dardai, obwohl eigentlich beide recht gleich lang bei Hertha gespielt haben. Mag daran liegen, dass er vielleicht doch immer ein bisschen, er ist nicht so der Menschenfänger, das hatten wir schon mal. Vielleicht ist es unfair, vielleicht hat er andere Vorteile, aber in der Kommunikation, in der Öffentlichkeit, er wirkt immer ein bisschen distanziert. Ist vielleicht seine Art, ist vielleicht nicht böse gemeint, aber Dardai kann das, glaube ich, besser. Du überlegst noch, soll ich noch weiter erzählen?
Ich glaube halt, dass Michael Preetz so lange funktioniert hat, wie immer gerade so genug Geld da war, um halbwegs komfortabel den einen oder anderen Transfer tätigen zu können, nicht allzu sehr in Schwierigkeiten zu kommen. Und im Mittelfeld oder im gehobenen Mittelfeld der Bundesliga, der Bundesliga eben mitzuspielen. Ne? Mhm. Wenn man das jetzt wirklich empirisch beurteilen sollte, ich habe ja schon mal in einem früheren Podcast von uns gesagt, ich würde mir wirklich wünschen, dass irgendwann mal so ein junger, heißer Sportmanagement-Journalist die ultimative Bewertung der letzten 40 Jahre Bundesliga, weil es liegen alle Zahlen vor, es liegen alle Etats vor, es liegen Gewinn- und Verlustrechnungen vor, es liegen die ziemlich genau abschätzbaren Transfereinnahmen und Ausgaben vor. Und es müsste eigentlich für jemanden, der sich mal zwei Wochen hinsetzt und eine Excel-Tabelle anlegen kann, müsste eigentlich ganz klar auf der Hand liegen, wer am besten gewirtschaftet hat im Vergleich zum eingesetzten Kapital. Ne? Also das ist ja auch immer eine, wir sind uns sehr sicher, dass die Mannschaft des ersten FC Union Berlin und der SC Freiburg in den letzten 10 Jahren sicher am meisten pro Euro an Punkten erzielt haben. Ne? Also ich glaube, das können wir jetzt einfach sagen, da wird man drauf wetten. Aber wie schaut denn jetzt so eine 40-Jahres-Wertung? In den 40 Jahren waren vielleicht 55 Mannschaften, vielleicht eher 60 Mannschaften in der Bundesliga, weil es ja doch immer ein ziemliches Rühren in diesem 18er-Topf gibt. Aber es müsste ja eigentlich was Leichtes sein für jemanden, der sich wirklich mit verwenden, wenn ich lobe immer bin totaler Fan von Swiss Ramble, der auf Twitter immer Expertisen über die englischen oder über die spanischen Clubs schreibt. Ein englischer Banker, der in der Schweiz arbeitet und jetzt sogar zum ersten Mal auch aus dem Schatten getreten ist. Das war in der Neuen Zürcher Zeitung große Artikel über ihn. Und sowas würde ich mir mal wünschen für die Bundesliga, eine empirische Betrachtung, und würde mir überlegen, würde schätzen, Hertha BSC liegt vermutlich in diesen ganzen 40 Jahren zwischen Platz 15 und 20, würde ich sagen, von 60 Vereinen. Eingesetztes Kapital, rausgeholte Punkte, bla bla bla, angehäufter Markenwert, wenn man das definieren kann. Ne? Michael Preetz hat eine ganze Reihe von wirklich lustigen und höchst erfolgreichen Transfers gelandet. Das war schon, also Ramos beispielsweise oder andere Leute. Oder war Ramos noch Hoeneß? Nee, ich glaube, Ramos war schon Michael Preetz. Und hat damit eigentlich Hertha gut getan, ne? Aber hat es nie in irgendeiner Art und Weise so ummünzen können, dass wir davon träumen konnten, wenn wir es überhaupt träumen wollten, wieder in die Champions League oder regelmäßig in Schlagdistanz zur Champions League zu kommen.
Ich hatte ja von einem Beinamen geredet und ich habe bei Michael Preetz der Bewahrer genommen.
Ja, ja.
Denn er war niemand, er wollte eigentlich gar nicht groß verändern, seine Aufgabe war nicht verändern. Preetz hat in seiner Zeit bei Hertha überwiegend positive Transferbilanzen gehabt. Er hatte seine erfolgreichste Zeit zusammen mit Paul Dardai. Und Hertha war der Ausbildungsverein und in dieser Zeit, auch wenn wir heute schimpfen, Mittelmaß, aber er war verhältnismäßig beständiges Mittelmaß.
Bundesliga-Mittelmaß, muss man dazu sagen.
Erste Bundesliga-Mittelmaß, aber es ging halt auch nicht weiter nach unten. Wobei es auch jetzt nicht so war, als wenn er nach den Sternen greifen wollte in dieser Zeit. Das war eher Bescheidenheit. Der ein oder andere sagt ein bisschen zu bescheiden, aber okay. Woran ist er gescheitert?
Er ist in dem Moment gescheitert, wo Geld da war. Und
komisch eigentlich,
ja,
oder?
Ja, und wo dann...
Wie oft hat man das? Fallen dir andere Beispiele ein?
Mir fällt sogar das eine oder andere Beispiel ein. 1860 München damals, als sie mit FC Bayern zusammen das große Stadion und sozusagen...
Übernommen.
Mit einem Schlag wollten sie dann da oben auf Augenhöhe sein und sind brutaler abgestürzt als viele, viele, viele anderen Vereine, die abgestürzt sind. Ich sage jetzt mal auf einer anderen Ebene, auch wenn sie sich jetzt wieder erholt haben, hat Werder Bremen auch jahrelang immer auf die Champions League gezockt. Und als es dann nicht mehr passierte, gab es auch keinen Plan B. Und sie sind wirklich dann von einem fast jahrzehntelangen Spitzenklub der Bundesliga zu einem Auf- und Absteiger oder zumindest zu einem unteren Club durchgereicht worden, der jetzt auch, glaube ich, keine Chance hat, auf Dauer irgendwie wieder europäische, also die sogenannte Champions League, die mir ja persönlich inzwischen vollkommen egal ist, anzugreifen und solche Dinge. Ich glaube, bei Michael Preetz und Werner Gegenbauer und vielleicht auch noch mit reingenommen Ingo Schiller muss man konstatieren, ob das jetzt eine Ausrede ist oder das muss jeder für sich selber beweisen, dass auf vollkommen verrückte Art und Weise fast alles, was sie probiert haben, schiefgegangen ist. Und dieses Dauerfeuer des Misserfolgs, dieses Dauerfeuer, das, es klappt einfach nicht. Wir können machen, was wir wollen. Das hat auch eine psychologische Auswirkung. Am deutlichsten war es meiner Meinung nach bei Werner Gegenbauer zu spüren für mich, als jemand, der halt ein bisschen auch dann lange Zeit halt ein bisschen näher dran war, der am Anfang ja mit seinen Auftritten bei Mitgliederversammlungen die Leute noch gepackt hat, also auch wirklich Reden gehalten hat, amüsant war, Kritik auf sich gezogen hat, dann sofort wieder aufgelöst hat. Also da waren schon einige richtig gute Auftritte bei Mitgliederversammlungen und dann so richtig am Schluss verbiestert, enttäuscht, gebrochen wirkte. Und ein Mann, der im Leben unfassbar erfolgreich ist, der ein Lebenswerk hat, der in Berlin hinter den Kulissen ein Player ist und der dann aber durch dieses pausenlosen Scheitern in einem Bereich, wo junge Männer mit kurzen Hosen einer runden Kugel hinterher laufen, gebrochen wird. Also vollkommen verrückt. Und ich habe mich vor kurzem, ich möchte jetzt den Namen nicht sagen, weil ich ihn nicht um Erlaubnis gefragt habe, mit einem früheren sehr hohen Würdenträger von Hertha BSC unterhalten, der auch in dieser sehr erfolgreichen Zeit auch eine wichtige Rolle gespielt hat. Und wir unterhalten uns so und ich sage, können Sie mir sagen, was ist denn da passiert jetzt dann mit in dieser Schlusszeit, dass das alles so eine Katastrophe wurde? Und er sagte ein einziges Wort, Herr Lorenz, Kontrollverlust. Und das ist auch die einzige Erklärung, die für mich irgendwie Sinn macht. Es ist so, wie wenn du dein Leben lang nach einem Traum gierst und jetzt plötzlich gewinnst du. Gestern Abend hat jemand in Hamburg 117 Millionen Euro im Euro-Jackpot gewonnen. So, der Windhorst-Ding war ja ähnlich, also vielleicht sogar von der Summe ähnlich, weil irgendwie so 200 waren ja erstmal um Altlasten und dieses und jenes und bla bla bla. Aber plötzlich hast du Geld. Und was passiert ist, irgendwie so mein Bild ist, du hast diese ganze Kohle genommen, bist ins Casino und hast es auf die 13 gesetzt.
Und 10 Ferraris gekauft.
Ja, das ist der Punkt. Also wenn man sich nüchtern im Nachhinein diesen Transferwinter mit ich glaube noch initiiert mit Preetz und dann abgeschlossen von Klinsmann anschaut, dann muss man ja sagen, ihr seid komplett wahnsinnig.
Das war der Anfang vom Ende und wir haben zwar gedacht, wir haben Käfer gekauft für den Preis eines Ferraris.
Ja. Ich sag nochmal, in Lyon haben sie vermutlich den Tag, an dem sie die 25 Millionen lückassiert haben, ne? Den haben sie immer noch als Feiertag. Die machen jedes einzelne Jahr an dem Tag, wo der Vertrag unterschrieben wird, machen die eine Polonaise rund ums Vereinsheim. Wenn es ein Vereinsheim gibt. Ich war noch nicht in Lyon dort.
No. Mit Michael Preetz, der Bewahrer, konntest du leben?
Ja, kann ich auf jeden Fall, ja. Die letzten Jahre waren dann halt so, dass er, glaube ich, sich einerseits emotional schon zurückgezogen hatte und verbissen und damit dann natürlich auch Verbissenheit hat immer was mit Blindheit zu tun. Das gilt auch, lieber Dieter Hoeneß, auch für die Spätzeit Hoeneß, no, dass da eine gewisse nicht mehr hinschauen, was links und rechts des Weges passiert, ist meine Deutung, würde ich auch belegen in einem privaten Gespräch. Aber das ist auch bei Michael Preetz ohne die vorherigen Erfolge. Also die Erfolge sind ja ganz klar, zweimal Wiederaufstieg noch. Wiederaufstieg ist so wie, ich bleibe in der Schule sitzen und schaff's dann im nächsten Jahr. Also das ist schon irgendwie...
Schöner Vergleich.
Ja, ist so. Ich war als Kind immer total sauer, wenn Freunde eine Prämie bekommen haben, weil sie nicht sitzen geblieben sind. Na, ich strampel mich da vorne irgendwo im oberen Bereich ab und die kriegen eine Prämie, weil sie nicht versagt haben. No? Wie dumm man früher war. Nein, und dann kam eben diese Zeit, wo du von der ersten Pressekonferenz gemerkt hast, Windhorst, Gegenbauer, das passt überhaupt nicht zusammen. Dann kam die Fehlentscheidung gut gedachte, aber halt einfach nicht funktionierende Entscheidung mit Ante Čović. Und ab da war es dann Heide Witzke, Herr Kapitän, bloß noch Irrsinn.
Hätte ich als nächstes erwähnt. Er wurde gegangen, damals von Carsten Schmidt. Ich hatte noch kurz überlegt, ob wir über den auch reden, aber wir haben gesagt, dass es eigentlich unterschiedliche Ämter waren und er auch vor allem nur eine kurze Phase bei Hertha BSC. Was ich trotzdem gerne nochmal erwähnen würde, auch wenn wir ja gesagt haben, wir reden nicht über ihn, ich rechne ihm bis heute hoch an die Zeit mit Arne Friedrich, als Hertha gesperrt war in der Corona-Zeit und man eigentlich dachte, oh Gott, wir stehen ganz unten, wir müssen ganz wenig Spiele in kurzer Zeit. Wenn es darum ging, wie konnte das passieren, musste man damals sagen, wie konnte es passieren, dass wir nicht abgestiegen sind. Und die Ruhe und die ruhige Ausstrahlung von den beiden damals, die hat extrem geholfen. Das fand ich eigentlich sehr schön. Ich wollte es nicht unterschlagen, möchte aber ansonsten zu Freddy Bobic kommen. Wir sind den Berliner Weg gegangen, wir haben jemanden geholt mit Berliner Vergangenheit. Du kannst ruhig die Augen rollen, wenn du möchtest.
Mach ich.
Ich habe nur Angst, dass du rüberhaust. Das ist das Einzige.
Nein, das ist nicht der Berliner Weg, aber da kommen wir noch dazu.
Aber auf jeden Fall ein Spieler, der Berlin Vergangenheit hatte oder ein Manager, der als Spieler Vergangenheit hatte. Er hat ja in Berlin gespielt gehabt. Er wechselte im Juni 2021. Er war der Hoffnungsträger, dass es bei Hertha besser geht. Und zwar vor allem in puncto Transfers. Ich glaube Kaderplanung. Wir wollten endlich wieder einen günstigeren Kader haben. Wir wollten die Spieler, die nicht in Anführungsstrichen sportlich nicht funktionierten, von der Gehaltsliste wieder haben. Und wir wollten eigentlich wieder Mentalität haben. Er stand für Mentalität wie kaum ein anderer, auch für Verbissenheit. Aus heutiger Sicht verstehe ich manche Artikel über ihn aus Frankfurt etwas besser. Über jemanden, der hochmotiviert ist, der auf jeden Fall das tut, was er für richtig hält, aber eben auch ohne Ansehen der Personen, also das unabhängig davon. Darf er nicht vergessen, dass auch ein Zecke Neuendorf und ein Dardai mehr oder weniger gegangen sind bei Hertha unter Bobic. Das alles ist noch gepaart gewesen mit einem unfassbaren Personalwechsel. Das hatten wir unter Klinsmann auch schon bei den Trainern und im Trainerstab. Aber ich glaube, so stark wie unter Bobic war es, glaube ich, bei keinem. Und das Ganze hat nicht funktioniert. Er ist für mich, und das wäre jetzt mein Beiname, eigentlich der gescheiterte Hoffnungsträger. Denn gekommen ist er als Hoffnungsträger und gescheitert ist er so schnell wie kein anderer.
Ich glaube, wir haben jetzt, wir müssen trotzdem nochmal einen, Klammer auf, bitterbösen, Klammer zu, Satz zu Jürgen Klinsmann verwenden. Also ich glaube, in meiner ganzen Zeit als Fußballfan, als Hertha-Fan, als quasi näher dranstehender, ich war noch nie von einem Menschen charakterlich so enttäuscht wie von Jürgen Klinsmann. Das war für mich die schäbigste Nummer.
Wegen seines Abschieds?
Ja, die schäbigste Nummer, also die ich.
Wegen was sonst?
Die schäbigste Nummer, die ich je erlebt habe. Also das ist bis heute für mich ein absoluter moralischer Tiefpunkt in der Geschichte von Hertha BSC und auch in der Geschichte des Fußballs.
Ich wollte gerade sagen, das ist auch bundesligaweit, und ich kann mich an keinen ähnlichen Fall erinnern.
Also ich weiß noch, Jean Löring hat meinen Trainer in der Halbzeit gefeuert. Das sage ich mal, hat ähnliche Qualitäten. Aber dass jemand, dem du den Schlüssel fürs Vereinsheim und den Schlüssel für das Olympiastadion und den Schlüssel für die Herzen vieler Menschen in die Hand gedrückt hat, sich auf so eine widerliche charakterliche Art dann aus der Verantwortung zieht, das ist für mich bis heute nicht begreifbar. Ich weiß noch, da war ich schon in Kaiserslautern und kriege eine Message von einem sehr guten Freund und denke mir, der will mich verarschen und schau drauf, ob 1. April ist, aber es war ja weit vorm 1. April und sehe dann dieses Facebook-Live-Dingens und denke mir, ey.
Das ist versteckte Kamera.
Das also auch dann die Reaktionen bei Hertha BSC, das war ja komplett so, als wär's, kommst du früh zum Stadion und das Marathontor ist zugemauert oder sonst irgendwas oder irgendwas noch Schlimmeres ist passiert. Also ich glaube, Jürgen Klinsmann, und da kann auch, wenn dann irgendwie, er hatte aber recht mit seiner Kritik. Ey Leute, hört mir
das
auf.
Rechtfertigt das nicht. Na,
Jürgen Klinsmann hatte mit diesem Pamphlet, das er da bestellt hatte, hat er, ich glaube, von 20 Punkten 8 Treffer. Das schaffe ich blind, wenn ich blind auf die Dartscheibe werfe.
Ja, aber es rechtfertigt ja auch das Verhalten. Was soll die Relativierung?
Genau, diese eben, gebe ich dir 100% recht, diese komplette Missachtung der Seelen von weit über 40.000 Mitgliedern und Hunderttausenden von Fans. Also das ist für mich, ich hoffe, dass der irgendwann nochmal irgendwo auftaucht, wo man ihm das auch ins Gesicht fragen kann. Mhm. Na, ob er irgendwo wenigstens zu einer Entschuldigung fähig ist. Das ist ja das Verrückte an der ganzen Sache. Wenn ich schon so ein Facebook-Könner bin, dann mache ich doch irgendwo ein Jahr später oder sonst irgendwas, mache ich doch nochmal ein Video und sage, ey, war der Tiefpunkt, ich kapiere es heute noch nicht, tut mir unfassbar leid, aber das ist ja ein Teil des Profifußballs, dass das einfach abperlt an den, also das ist, das, die haben ja eine Seele aus Teflon, also das ist ja, da perlt ja alles davon ab. Also ich war noch nie in meinem Leben von irgendeinem Menschen im Hertha-Umfeld so charakterlich enttäuscht und bin bis heute unversöhnlich wütend auf Jürgen Klinsmann. So, und dann kommt Freddy Bobic und hat ja selber in verschiedenen Interviews gesagt, dass das, was ihm versprochen wurde, oder diese Roadmap to Glory, diese Voraussetzungen, was er alles noch machen kann, dass es die überhaupt nicht mehr gab. So. Die böse Bewertung ist, er war deswegen sauer und hat es trotzdem durchgezogen, um zu zeigen, was für ein harter Hund er ist, und hat damit das Chaos noch viel, viel schlimmer gemacht und damit ja auch, sage ich mal, seinen elementarsten Pflichten als Geschäftsführer zuwidergehandelt.
Vor allem als Kaufmann, oder?
Ja. Die andere Bewertung ist, er hat es halt probiert, aber die sehe ich nicht, weil ich sehe auch nicht, was da jetzt wirklich probiert war, außer dieses Gebilde, Bobic am Leben zu halten. Ich komme rein auf meinem Gaul. Ich bin der Ganzlinger, der Revolverheld, der euch rettet. Ich habe noch 27 Kugeln im Colt und jeder Schuss ist ein Treffer. Er hat keinen einzigen Treffer, meiner Meinung nach. Also es ist ja Wahnsinn, was alles vielleicht ganz kurzzeitig mal so aussah. Also jetzt, oh Gott, ich spreche jetzt über unseren aktuellen Kapitän. Und mag ihn und sehe die ganze Geschichte. Aber Marco Richter ist ja das am nächsten, was man als Treffer bezeichnen kann in dieser ganzen Ära, würde ich jetzt mal sagen.
Aber gefühlt die Lies und Björkans, die haben ja überwogen.
Ja, so hat es Hertha. Andere, so Sachen wie in Zona kann ich einfach verstehen. Das ist brutalstes Pech. No? Mhm. Aber die Leute, die wir weggeschickt haben, ne, die ja auch, sag ich mal, dann das Ende von, ich sag mal, Dieter Hoeneß hätte gerne den Berliner Weg, so wie glaube ich, ihn Kai Bernstein definiert, hätte ihn gerne gemacht, aber er hat auch, und das war übrigens auch Jürgen Röbers, auch Jürgen Röber hat ja junge Spieler spielen lassen, aber die haben beide immer wieder betont, dass das eben nicht ausreicht auf Dauer. Ne? Michael Preetz war durch die Not und aus Überzeugung durchaus bereit, jungen Spielern eine Chance zu geben. hat aber, glaube ich, auch schon irgendwo immer diesen Fehler gemacht, dass man jungen Menschen nicht genug Zeit gibt oder dass man die Propheten im eigenen Land, die Talente im eigenen Stall charakterlich härter bewertet als jetzt irgendwelche Neuzugänge von außen. Aber das kennen wir. Na, du bist mit Kindern, mit Freunden und so weiter. Das ist immer eine ganz schwere Sache, wenn da einer von außen kommt, der hat immer ein bisschen mehr, der darf ein bisschen mehr falsch machen, als derjenige, der innen kommt. Aber was haben wir wir haben jetzt, sag ich mal, vielleicht drei Versuche. Wir hatten die Ära der Boatengs. Was ist im Endeffekt draus geworden? Die Boatengs und dann danach Ebert, De Schager und so weiter. Was ist daraus geworden? No? Dann hatten wir die Ära mit Arne Meyer und mit wer war noch in der Mannschaft? Also wir hatten nochmal auch alle weg, das lass dich Bobic an.
Wir sind ja die Jugendabteilung von Borussia Mönchengladbach.
Genau.
No? Samardzic macht sich sehr gut im Moment.
Ja. Also wenn du überlegst, was wir alles an Talenten schon immer hatten, ich kann mich noch an eine Mitgliederversammlung mit Michael Preetz erinnern, da ging es Hertha sehr schlecht. Das konnte man daran erkennen, dass der Auftakt seiner Rede die Nachwuchsabteilung war. Da haben sie die ganzen Bilder der Junior-Nationalspieler gezeigt, weil die Profimannschaft nicht so vorzeigbar war in diesen. Ne? Also wir haben seit Jahrzehnten Benny Weber, Zecke Neuendorf, Paul Dardai, in dieser Abstufung haben wir eine herausragende Jugendarbeit. No? Und schaffen es nicht, aus dieser Jugendarbeit dauerhaft. Und das und fast als Kern, das ist der Berliner Weg, den, glaube ich, das Präsidium der Ära Kai Bernstein gehen will, dass man eben sagt, wenn wir Fehler, also wenn wir Entscheidungen treffen, dann Entscheidungen zugunsten dieser Berliner Spieler und zugunsten von eventuellen Kandidaten, die mit dem Verein verbunden sind. Nicht die Negierung, dass von außen jemand,
ein Cigerci und ein Gersbeck.
Genau. No? Oder zum Beispiel jetzt, was mich ja komplett fasziniert hat, weil es ja eigentlich aus 650 Kilometern Entfernung war klar, dass Palko zurückkommen wird. In Berlin hat es
irgendwie. Für mich gestern einer der besten Spieler.
Ja, und der hat sich, auch da musst du sagen, für ihn war es vielleicht sogar ganz gut, weil er war ja wirklich das Hänfchen. Also, ne? Und jetzt, wenn du auch siehst, mit welcher Entschlossenheit der da sich reinflackt und reinhaut, ne? Dann ist es eben, dass ich würde grundsätzlich, wenn es möglich ist, und das ist ja auch dann auch der Berliner Weg, und das steht übrigens auch in diesem Visionspapier, dass wir niemanden, also dass ich als Hertaner niemanden böse bin, der weggeht.
Ne? Vergiss nicht ganz den Pfad zu Freddy Bobic, bei dem Thema sind wir noch.
Ja, ich komme gleich, du hast vollkommen recht. Sondern dass ich jetzt auch sage, wenn dann Ulrich oder ein Gangkamm, wenn der geht, wenn es für ihn in dieser Situation das Richtige ist, dann kann ich doch nichts anderes machen, als ihm zu applaudieren und zu sagen, hör zu. Und bei Jessic, glaube ich, ist es auch wirklich beiderseitig. Vielleicht schaffen wir es, so gut uns zu entwickeln als Verein, dass es für dich irgendwann mal eine Option ist, zurückzukommen. Und übrigens, wenn das, was du dort vorhast in Frankfurt, und wir wünschen dir allen Erfolg dieser Welt, wenn das nicht gut geht, wenn du dich nicht wohlfühlst, wenn irgendwas schief geht, du weißt, du kannst hier jederzeit aufs Vereinsgelände, du kannst dich hier ins Büro setzen, du kannst mit den handelnden Personen reden und du kannst auch, wenn es irgendwie passt, wieder zurückkommen. Und das glaube ich
war. Und er kann Bremchen besuchen.
Und er kann in Frankfurt natürlich, hat er noch nicht gemacht, Lümmel.
Ja, Angebot steht. Na,
und jetzt aber, das ist eine wunderschöne Überleitung zu Freddy Bobic. Diese ganzen Feinheiten, diese ganzen, the soul, die Seele des Geschäfts, die war doch bei Freddy Bobic von Anfang an nicht vorhanden. No? Also die ersten Pressekonferenzen gingen noch, die späteren Pressekonferenzen hast du ihm sein Unwohlsein, sein Unmut, sein, was mache ich hier eigentlich, das ist doch alles.
Auch seine Strenge, finde ich.
No, sein Incommunicado, sein Communication Breakdown war ja bei den Pressekonferenzen, er hat sich ja teilweise, hast du gesehen, der muss sich beherrschen, um nicht jeden Einzelnen übers Maul zu fahren, so ungefähr. Ne? Und Turunariga wegzuschicken, Arne Meyer zu verticken und solche Dinge, ohne dass irgendeiner dieser geholten, er hat sie als Mentalitätsspieler bezeichnet und er hatte ja recht, das war ja das, was gefehlt hat, die Mentalitätsspieler. Aber vielleicht hätte man, also erstens habe ich keine Mentalitätsspieler gesehen in diesen Einkäufen, Beweis durch Draufgucken. Der Einzige, der sich am Schluss ein bisschen gefangen hat, war Lucas Toussaint, der sich also, wo du auch sagen musst, ich find, er wird zu hoch gehypt. Er war bei einem Absteiger einer der Besten, ne, im Team. Aber das reicht halt nicht, um 10 Millionen zu kosten. Also nicht
für uns Fans hat es gereicht, ja. Dazu muss man sagen, wie die anderen Spieler waren. Ja. Und dann nimmst du das halt noch als Leuchtturm.
Genau, also dass der dann da rumgerannt ist und in jedem Spiel die beste Laufleistung hatte. Und zwar so eine gute Laufleistung, dass du auch von der Tribüne aus gesehen hast, dass er am meisten ackert. Das ist ja dann auch wieder.
No? Kann es sein, dass Freddy Bobic letztendlich schlicht und einfach an seiner Hauptaufgabe gescheitert ist, nämlich einen guten Kader zusammenzustellen?
Absolut.
Und ihn freizustellen, wird es wahrscheinlich vielen Menschen einfach gemacht haben, weil er offensichtlich als Person in seiner Persönlichkeit nicht einfacher wurde in der Zeit. Das muss ja auch.
Das Verrückte ist, und da muss ich ja wirklich Asche über mein Haupt kommen. Ich habe ja wirklich gedacht, ich in einem unserer Podcasts habe ja in Bobic we trust formuliert, weil ich
die ganze Zeit überlegt, ob ich es sage.
Danke, dass du mich so in Watte packst, aber das ist ja komplett Quatsch.
Du hast auch einen sensiblen Kern. Jetzt lachst du.
Ich weine. ich kannte ihn ja als Spieler, ich kannte ihn bei der Nationalmannschaft und ich dachte eben, dass diese Schroffheit, diese Entscheidungsschnelligkeit, also wirklich trigger happy, also so nach dem Motto, ich ziehe das jetzt durch.
Ja, zielgerichtet, genau. Das ist ja kein Nachteil.
Deswegen habe ich das von dem Revolverheld, von dem Ganslinger. Es gibt ein Ding, mit dem Freddy Bobic nie ein Problem hatte, Entscheidungen zu treffen. So, und solange davon die Mehrzahl richtig ist, hat ihn das halt in diese Höhe geführt. Und dann kam der Punkt bei Hertha BSC, ich weiß nicht, wie er das selber sieht, ich glaube nicht, dass er dazu jeweils Stellung nehmen wird, aber ich kann keine Entscheidung erkennen, die ein Treffer war. Der Trainerwechsel war eine persönliche Nummer mit Pal Dardai.
Oder Korkut.
Ja, oder Korkut, ne, also wie auch immer. Der nächste Trainerwechsel war dann, es war ja irgendwie, wow, Sandro Schwarz hätte so gut funktionieren können, hat so als Typ so wunderbar in dieses ganze Ding reingepasst. Und wenn du ihn dann auch mal näher erlebt hast, mit welchem riesengroßen Herz und mit welcher Begeisterung er da das Ding, es hat leider nicht funktioniert.
Also menschlich bedauert das jeder.
Ja.
Ich glaube, das war auch wahrscheinlich sogar der Hauptgrund, warum viele, und ich schließe mich da ein, und auch wahrscheinlich im Verein so lange an ihm festgehalten haben.
Ja.
Und eigentlich ist das ja auch gut. Also du bist ja keine Manövriermasse, du hast ja erstmal mit Menschen zu tun. Ja. Du hast ja einen Arbeitsalltag und dass man sich da nicht so leicht tut, finde ich eigentlich nett.
Und du musst ja meiner Meinung nach auch immer sehen, was gibt der Markt in dem Moment her. No, und ich will da jetzt überhaupt keine Namen jetzt sozusagen despektierlich nennen, aber es gibt halt schon eine Reihe von Trainern, wo du sagst, okay, der hat es dort probiert. Jetzt darf er es dann bei Hertha BSC probieren. Ist das wirklich das, was wir wollen?
Das heißt, du möchtest Peter Neururer nicht zurück?
Nein.
Weiß nicht, ob ich das sympathisch finden soll. Aber du wirst ihn nicht gemeint haben.
Nein, ich habe Peter Neururer nicht gemeint und ich grüße ihn, er wird es nie hören, aber ich grüße ihn ganz herzlich. Wir hatten, also das ist wirklich jetzt eine Geschichte, Opa Lorenz erzählt aus dem Krieg. Ich hatte einen der härtesten Streits meiner ganzen Journalistenkarriere mit Peter Neururer.
Tatsächlich.
Und wir haben uns dann irgendwann mal versöhnt, auch unter ganz kuriosen Umständen. Und ich mag ihn. Ne? Es hat das, was damals passiert ist, war, bin ich der Meinung, dass ich mir keinen Vorwurf machen muss. Da ist er komplett anderer Meinung. Es war schon Journalismus on the Edge, muss ich auch sagen, und große Klappe, also große Lorenz-Klappe. Aber ich hatte recht. Und er sagt halt, es wäre reiner Zufall gewesen, was damals passiert ist. Also es ging bei Hertha, als er da verpflichtet wurde und dann ja, damals war er noch der richtige Peter Neururer, der ja wirklich auf der Rakete saß und jeden einzelnen Tag Richtung Mars aufgebrochen ist. Also seine erste Pressekonferenz war gegen, ich glaube, das war ein Spiel gegen Kaiserslautern, lustigerweise. Gegen Kaiserslautern werdet ihr keine Mannschaft auf dem Spielfeld sehen, sondern 11 Ein-Mann-Raketen. Ich glaube, wir haben 1-4 oder so oder 0-4 verloren. Also die 11 Ein-Mann-Raketen sind halt auf der Abschlussrampe verglüht. No? Hm. Und dann hat er vor jedem Spiel hat er so einen Spruch gebracht und es wurde nicht besser. Ich glaube, er hat die schlechteste Auftaktserie hingelegt, hat aber einen unfassbaren Einfluss auf die Mannschaft gehabt. Also die Mannschaft hat auch gekämpft, das muss man auch sagen. Und dann hat er angefangen, plötzlich über dafür empfängliche Zeitungen Bedingungen für seine Vertragsverlängerung zu stellen. Und die wurden vom Präsidium alle erfüllt. Wer seinen Vertrag nicht verlängert hatte, war Peter Neururer. Also er hat für die Führungsspieler neue Verträge gefordert, das wurde erfüllt, er hatte diesen da. Ich glaube, da ging es dann auch noch um Armin Götz oder sowas. Armin Götz. Auf jeden Fall, das wurde alles erfüllt und dann hat irgendwann dieser kleine, junge, freche Lorenz hat in der Morgenpost geschrieben, ich finde es einfach schade, dass keiner kapiert, wie diese Taktik abläuft. Als nächstes wird Neururer fordern, dass das Marathontor zugemauert wird, weil es ihm auf der Trainerbank zu sehr zieht. Und am Ende der Saison wird er trotzdem gehen. Und dann war eine Pressekonferenz und er hat mich von der ersten Sekunde der Pressekonferenz aus angebrüllt von vorne. Und das ist eine absolute Unverschämtheit, was ich da schreibe und ich werde mich dafür noch entschuldigen müssen und so weiter. Und am selben Tag kam über einen Ticker, über dpa, dass er in Saarbrücken unterschrieben hatte.
Wie komme ich jetzt zu Benny Weber nach dieser Nein, Geschichte?
Lass uns noch mal zu Era Bobic kommen.
Ja, aber da müsste ich jetzt mit Blick auf die Uhr, einmal drehe ich sie um und du hast schon Bonuszeit.
Dann lass uns zu Benny Weber kommen.
Vielleicht ganz kurz, weil wenn du das Thema Freddy Bobic abschließen willst, etwas Längeres.
Ich hatte noch einen Gedanken, aber ich glaube, wir haben alles gesagt. Das ist die Fakten liegen ja auf dem Tisch. Punkt.
Denn auch da würde ich dich bitten, wenn es geht, kurz, ich habe jetzt Benny Weber ich habe mir dazu nicht groß was aufgeschrieben. Er ist jetzt im Amt. Ja. Er hat eine verdammt schwere Arbeit. Ich finde, die macht er bei den Neuverpflichtungen gefühlt recht gut, trotz der bisherigen 2 Spiele. Er hat halt wirklich alles andere als einfache Rahmenbedingungen. Ich hoffe, dass wir ihn im positiven Sinne als der Sanierer mal im Hinterkopf behalten oder uns an ihn erinnern können, als jemand, der Hertha hat am Leben erhalten, der möglichst es schaffen wird, Hertha wieder in die erste Liga zu bringen. Wenn nicht dieses Jahr, dann spätestens nächstes. Aber er hat auch natürlich eine verdammt schwere Arbeit. Es ist nicht zu beneiden. Ich habe so immer das Gefühl, er hat eigentlich das schwerste Erbe von allen angetreten, außer vielleicht Dieter Hoeneß, der ja vorher nicht viel hatte, was er bekommen oder geerbt hat.
Also ich glaube, dass es wirklich, wirklich eine Wahnsinnsaufgabe ist, weil er ja noch dazu seine Arbeit ist überlebenswichtig, seine Arbeit ist ohne gefüllte Mannschaftskasse ohne große finanzielle Möglichkeiten. So, dann hat er das nächste Problem. Wenn jetzt einer der bereits vorhandenen Spieler plötzlich gut wird, dann ist das immer noch ein Freddy Bobic-Spieler. Also Beispiel jetzt Fabian Rehse beispielsweise. Ne? Wenn er irgendwelche Spieler holt, die, sag ich mal jetzt, wo du eine Verbindung zur Zecke siehst, dann ist das plötzlich ein Zecke-Neuendorf-Spieler und so weiter, bla bla bla. Was ich an ihm unheimlich schätze ist, und da bitte ich euch auch alle mal in der Pressekonferenz hinzuschauen, er strahlt einfach aus, dass ihm diese Aufgabe trotz aller Widrigkeiten Spaß macht. Ne? Er hat eigentlich immer irgendwo einen zuversichtlichen Blick. Und von den letzten Transfers sind eine ganze Reihe so passiert, dass keiner was mitbekommen hat. Und das finde ich eigentlich, das ist jetzt kein Qualitätsmerkmal für den Spieler, ne? Aber es zeigt ja, dass er dass diese Arbeit, die dort geleistet wird, mit einer auf diesem Bereich auf jeden Fall funktionierenden, sehr, sehr hohen Professionalität passiert. Dass also weder von unserem Smile noch jetzt eben von Tapakovic noch von Palko, dass da irgendwo was noch von dem Linksverteidiger aus Mainz, Lokaki, dass da irgendwas durchsickert vorher. No, also das finde ich schon mal sehr erfrischend. No? Und zu den Abgängen, klar, man zerreißt sich dann das Wort und angeblich haben wir für den Gangkamp zu wenig bekommen und für.
Jetzt habe ich nochmal nachgekackt, Lukoki. Aber Lukoki, das ist genau Lukoki, der Grund, warum ich mir nochmal alle Spiele aufgeschrieben habe. Wir sind noch am Lernen. Also verinnerlicht habe ich es noch
da
nicht.
Da muss ich, da darf jetzt auch jeder über mich lachen. Ich habe normalerweise eine Liste der Spieler dann neben dem Mikrofon liegen, bin jetzt in dem Moment unvorbereitet und entschuldige mich in aller Form,
alles in Ordnung, guck dir mal wir haben eine ganze Seite, ja, das musst du ja erstmal alles lernen.
Du hast mir die Liste sogar gegeben, also war es ja noch peinlicher, dass ich da...
Ist überhaupt nicht peinlich, ich musste ja selber nachgucken, ich hatte es ja auch nicht besser im Kopf.
Aber wir und das ist jetzt das Schöne, ich finde Benny Weber sehr erfrischend. Anscheinend ist er sehr belastbar und anscheinend ist er ein guter Teamplayer. Also dass er wirklich, dass die Entscheidungen, dass da nicht irgendwo was jetzt jemand rumläuft und sagt, den und den habe ich jetzt geholt, den und den habe ich geholt, bla 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 und so weiter. Also ich finde, das ist dass er seine Verdienste um die Nachwuchsabteilung und um Hertha BSC hat und dass er irgendwo auch eine logische Rückholaktion war, weil auch das hat eigentlich niemand verstanden, warum Benny Weber gehen musste und ausgetauscht wurde. Ich finde, das passt und das ist für mich eben auch so ein Punkt des Berliner Wegs. Und jetzt hat er seine ersten beiden Spiele der neuen Saison und die Benny Weber-Mannschaft, die Paldaray-Mannschaft, die Zecke-Neuendorf-Mannschaft steht mit 0 Punkten da. Und dazu...
Wie konnte das passieren?
Das genau so. Jetzt habe ich dich, nämlich weil ich vorhin, du wolltest so ganz schnell zu Dieter Hoeneß und mit vollem Recht, weil ich glaube, das, was wir da jetzt nachgezeichnet haben, zeigt ja auch eigentlich aus, welcher Fluch über unseren Verein liegt, ne? Also im Zweifelsfall geht es halt schief. Ne? Also das muss man ja wirklich, also ich habe irgendwann Anfang der, also ich glaube in der Abstiegssaison damals für den Kurier ja zum ersten Mal diesen bösen Satz geschrieben, jetzt krämt euch nicht, jedes Team kann mal ein schlechtes Jahrhundert haben. Ne? Und vermutlich bin ich schuld durch die Formulierung dieses Satzes, das hat der Fußballgott sich irgendwo tätowieren lassen. Und jedes Mal, wenn er jetzt irgendeine Chance hat, uns eins auszuwischen, dann wischt er uns eins aus. Und dazu, sag ich mal, wäre jetzt mein Schlusssatz, aber du darfst mich gern noch weiter löchern. Ich habe mir das jetzt mal angeschaut. Also nicht nur, dass wir 33 Torschüsse hatten in den beiden Spielen. Die anderen beiden Mannschaften hatten 21. Das ist jetzt nicht, ist jetzt nicht Brasilien gegen Färöer, aber es ist schon 33 zu 21. Wir hatten einen Expected Goals von 1,6 zu 0,98. Also wir haben gegen Wien nach Expected Goals 2-1 gewonnen, muss man mal ganz klar sagen. Und wir haben in Düsseldorf hatten wir 0,75 Expected Goals und die Düsseldorfer 0,52. Da werde ich jetzt von 0,75 mal ganz großzügig ab. Also wäre dieses Spiel 1:1 ausgegangen. Wir haben in beiden Spielen die bessere Laufleistung, wir haben in beiden Spielen die bessere Zweikampfleistung, sowohl in Luft als auch am Boden, wir haben in beiden Spielen die bessere Passquote, wir haben einmal deutlich mehr Ballbesitz, nämlich gegen Wien Wiesbaden und einmal weniger Ballbesitz. So, aber jetzt kommt es, lieber Andi. Das Tor von Ginczek hat nach diesen modernen Statistics, nach diesen modernen Data, eine Wahrscheinlichkeit von 8% gehabt, dass es in dieser Situation fallen kann. Das Tor von Wien Wiesbaden, wir wissen alle, wie es passiert ist, Innenpfosten, die ganze Linie lang, Innenpfosten und springt rein, hatte eine Wahrscheinlichkeit von 3%. Wenn ich diese beiden Prozentzahlen multipliziere, bin ich bei 2,4 Promille. Und so habe ich mich gefühlt gestern nach dem Spiel.
Gut, aber es ist ja jetzt nicht nur Pech. Also ich kann ja nochmal vielleicht ein bisschen was zum Spiel sagen, dass wir zu Hause verloren haben durch ein Gegentor in der Nachspielzeit. Das werden alle mitbekommen haben. Wir haben es auch leider mitbekommen, hätte jetzt keiner gebraucht. Wir haben im Prinzip eine Mannschaft gehabt, die genauso wieder aufgestellt wurde, fast wie gegen Düsseldorf, nur dass eben Deo, der verletzt war, durch Kenny ersetzt wurde, sogar ganz ordentlich ersetzt wurde, zumindest was die Defensivarbeit betrifft. Seine Flanken, die bleiben irgendwie nochmal ein Fall für sich. Parko Dardai hat Winkler, der sich ja im letzten Spiel schon verletzt hat, ersetzt. Er hat ihn, wie ich finde, extrem gut ersetzt. Vielleicht hat er ihn auch versetzt, aber vor allem hat er ihn ersetzt. Und Parko stand für mich auch was, ich hatte das mal in irgendeinem Tweet gelesen, das fand ich sehr schön bemerkt, dass Parko in diesem Spiel etwas gemacht haben, was Richter und Riese nicht gelungen ist. Er ist einfach geblieben. Er hat zielstrebig und einfach gespielt und deswegen war er erfolgreich. Ja. Und das waren die Dinge, wo Hertha sich oftmals in diesem Spiel und ich glaube in beiden Halbzeiten ein bisschen im Weg gestanden hat. Zu ungenau manchmal, der Versuch direkt zu spielen, wahnsinnig viel Ballverluste. Das war eine engagierte Leistung über zwei Halbzeiten. Besser sogar noch in der zweiten, aber wenn du jetzt insgesamt zwei Spiele hast und du schießt nicht ein Tor und x Goals hin oder her, heißt ja auch immer, du setzt es nicht um. Ja. Da kann jetzt jeder sagen, ja, x Goals ist schön, gute Chancen, aber am Ende zählen die Tore. Dann hast du auch ein Stürmerproblem irgendwo, obwohl wir jetzt zwei neue Stürmer haben schon spielen lassen.
Das ist richtig, wobei die beiden jetzt, um es jetzt mal genau zu sagen,
Reinkamen
und ich sage jetzt mal nochmal, was ich gestern Abend mit Freunden besprochen haben, wenn dieser Hackentrick von Tabakovic nicht an die Latte geht, sondern rein, dann sind eine Stunde nach Spielende 200 Herthaner im Wasserklops am Breitscheidplatz und tanken und singen dort nackt ha ho he. Na, ist vielleicht jetzt auch nicht das, was man im
Breitscheid... Vielleicht doch ganz gut, dass das Tor nicht gefallen ist.
Aber nein, und ich will ja auch überhaupt keine Euphorie, fern von Euphorie. Mhm. Aber wenn du jetzt, sag ich mal, realistisch anschaust, dann haben wir eigentlich zweimal 0-0 gespielt. Auf irgendeine Art und das wäre überhaupt kein geiler Start. Aber ich werde halt auch nicht, und zwar auch noch lange nicht irgendwo eine Untergangsstimmung oder eine negative Stimmung in mir aufkommen lassen, wenn ich einen Fabi Rehse sehe, der fast zu sehr brennt, weil bei dem würde ich, den brülle ich ja an, schieß einfach, schieß bitte. Ne? Und
wenn der im Eisbad ist, kocht das Wasser danach.
Ja, ne? Und was genau die Beobachtung, die du eben mit Palko eben gemacht hast, Palko ist irgendwie, so macht es den Eindruck, ist der erwachsen geworden in der Zeit, während er weg war. Und er hat jetzt ein komplett schnörkelloses Spiel. Ne? Und wir haben mit Rehse und mit Richter zwei Leute, die wollen unbedingt was erzwingen und stehen sich fast ein bisschen selber im Weg. Und sollte Fabi oder irgendjemand aus seinem Umfeld das hören, ich finde diesen Typen so sensationell von der ersten Sekunde an wieder aufs Feld gekommen ist. Das ist, also wenn ich mir bei meinem nächsten Berlin-Besuch ein Trikot kaufe, dann ist es ein Fabian Rehse-Trikot. Stand jetzt. Es könnte auch noch einer der Dardais werden.
Ich wollte gerade einfach Dardai. Im Zweifelsfall stimmt es immer. Das ist.
No? Aber das ist, und jetzt geht es ja weiter. Wir kennen es doch.
Oder du machst, was der Bert gemacht hat, der steht einmal Dardai drauf und die Nummer 4.
4 Dardai ist, ja, das ist auch cool. Ne? Aber wir haben jetzt Jena, danach haben wir den Hamburger SV, danach haben wir Fürth, die ja auch sensationell gestartet sind. Jeder, der sich überlegt, dass wir jetzt innerhalb, also ich habe mir selber fest vorgenommen, dass ich nach dem dritten echten Zweitligaspiel, und die echte zweite Liga beginnt für mich im September, ist ja auch eine Sache, wo wir mal, sag mal, einen Podcast oder, ich weiß nicht, ob das die Leute interessiert, aber was für ein Irrsinn das ist, dass du jetzt die ersten 5, 6 Spiele oder die ersten 5 Spiele eigentlich, die kannst du eigentlich aus der Wertung nehmen, weil diese Mannschaften wirst du nie wieder auf in irgendeinem Trikot sehen. Ne? Ja,
wenn es mal so wäre, dass du dir aus der Wertung, halt der Wettbewerb hat schon angefangen und das, was du jetzt an Punkten verlierst, das holst du dann typischerweise nicht mehr auf. Mir war dieser schwere Anfang, den Hertha haben wird, der war ja eigentlich mit Ansage. Richtig. Also eine Vorbereitung mit Spielern, die ja teilweise schon gegangen sind oder so teilweise noch gar nicht da waren. Da kannst du ja eigentlich sagen, die werden, es ist doch mit Ansage, dass die schwierig haben werden, in die Saison zu kommen und dass die, ich sag mal, noch nicht so eingespielt sind. Das hat man auch wieder gesehen. Aber ich muss zugeben, mir tut es schon weh, im Prinzip wieder so eine Entwicklung zu sehen, wie letzten Saisonanfang unter Schwarz. Gleichwertiges Team. Das war keine Niederlage, die wir hätten machen müssen. Wir waren nicht das schlechtere Team. Wir haben jederzeit mitgehalten. Aber am Ende, wenn wir den Platz verlassen, sind wir immer in der Mannschaft, die verloren hat. Und das macht mir irgendwann Angst, weil letzte Saison habe ich gedacht, naja, das wird schon. Ist aber nicht besser geworden. Und deswegen bin ich da schon ein bisschen vorsichtiger geworden. Denn irgendwann kommt wieder die Psyche, du bist schon abgestiegen, du hast keine Erfolgserlebnisse und nimmst das mit in die Saison. Also ich habe manchmal mehr Angst, hoffentlich schiebt es uns nicht noch weiter nach unten und wir reden noch von Wiederaufstieg.
Also ich selber rede nicht von Wiederaufstieg. Für mich wäre das sofortige Wiederaufstieg.
Oder wir Fans, sage ich mal.
Ja, für mich wäre der sofortige Wiederaufstieg sehr, sehr wünschenswert. Aber eben auch eine richtig kleine Fußballsensation. Ich halte es mit Paul Dardai. Also ich fand diese Analyse fand ich sehr gelungen von ihm, dass er sagt, wenn wir an Weihnachten noch träumen können, dann können wir zufrieden sein. Also Platz 5, 6 an Weihnachten mit weniger als 10 Punkten Rückstand sozusagen auf Platz 2, das wäre für mich, also dann verkleide ich mich als blau-weißer Weihnachtsmann oder du darfst mich auf irgendeine Feier in Frankfurt schicken.
Auf das mit dem Weihnachtsmann komme ich zurück. No. Sehr lustiges Bild. Es gab eine Situation, ich finde jetzt gerade nicht so schnell, in welcher Minute das war, aber es ist vielleicht auch vollkommen wurscht. Hertha ist ein Elfmeter zugesprochen worden. Das ist dann nach Videobeweis zurückgezogen worden. Ich habe in einem Original habe ich es nicht gesehen. Da dachte ich auch, oh, das ist Hand. Aber in der Wiederholung, ich fand's als Hertha-Fan schade, dass er nicht gegeben wurde, als jemand, der den Fußball mag und hofft, dass in ähnlichen Situationen, wenn das mal Hertha betrifft, also sozusagen umgekehrt, dass man diesen Elfmeter nicht gibt, auch zugunsten von Hertha ist. Wenn man im Sinne des Fußballs denkt, muss man eigentlich sagen, das war kein Hand.
Es war kein Elfmeter. Also ich hätte es mir auch unheimlich gewünscht und habe in dem Moment wirklich gejubelt, weil in der Originalsituation sah es wirklich so aus, weil beide Hände eigentlich Richtung Ball gingen, sah es nach einer klaren Vergrößerung der Körperfläche und wir kennen ja die ganzen Floskeln und so weiter, kennen wir ja inzwischen, wenn du dann die Zeitlupe siehst, sagst du, der hat einfach seinen Körper, der hat, also das war absolut in Ordnung und wir können uns auch nicht ewig an dem nicht gegebenen Handelfmeter gegen Leverkusen im vergangenen Jahr hochziehen.
Schön, dass du mich nochmal erinnerst, danke. Ich hatte es gerade vergessen.
Obwohl das so brutal war, dass das ja eigentlich, das sind ja Dinge, die einfach nicht funktionieren. Vielleicht noch, ich weiß, dass die Sanduhr gnadenlos läuft, aber
die Sanduhr tickt.
Leute, ihr müsstet das sehen, es ist natürlich blauer Sand. Ne? Also es was anders ginge auch gar nicht in diesem...
Ich gebe zu, mit einem Hauch ins Aubergine.
Aber es ist so typisch Bremchen, dass auch das einfach passt und dass das auch immer wieder Spaß macht. Ich fand beispielsweise noch bemerkenswert, Fortuna Düsseldorf, Tabellenvierter, glaube ich, der letzten Zweitligasaison, war für mich weniger strukturiert und weniger gefährlich als wir in Wiesbaden. Also es ist halt dieses, wir schauen immer auf unseren Verein und was da alles noch nicht sich noch fügen muss. Also ich glaube, Düsseldorf hat da auch noch eine ganz, wenn sie ihrer Favoriten oder ihrer Mitfavoritenrolle gerecht werden wollen. Sie haben jetzt die 3 Punkte gegen uns geholt. Sie wissen bis heute nicht wie.
Ja, keiner.
Aber für mich war, also Wiesbaden hatte gestern einen ganz klaren Matchplan, hat ein paar, also dass plötzlich wieder unsere Hintermannschaft, ich sag mal, Toni Leistner herausragend, Aber ansonsten waren da schon einige mit Schwimmflügelchen im tiefen Wasser, ne?
Also Wien Wiesbaden hat ja schon gegen Magdeburg ein sehr gutes Spiel gemacht. Die kamen mir besser, strukturierter und gefährlicher vor. Lee hatte ja einmal eine riesen Chance. Wir hatten Glück, dass er mehr oder weniger Christensen angeschossen hat.
Ja.
Da konnte Christensen auch gar nicht mehr zur Seite gehen. War übrigens komischerweise einer der wenigen Spieler, wo ich manchmal so dachte, Keeper hatte am Anfang mal so diese Abwehr nach vorne gemacht.
Ja.
Direkt zum Gegenspieler, das hätte auch ein, zwei Mal ein Gegentor sein können. Da sah ein bisschen unglücklich aus. Ansonsten ist mir jetzt keiner aufgefallen, der nun völlig daneben lag. Ich hatte allerdings auch den Eindruck, dass nachdem Niederlechner raus war und Tabakovic kam, ich denke immer an Tabak, ich kann nicht, sorry. Nachdem Tabakovic kam, der war wirklich eine Erscheinung auf dem Platz. Ja. Man hatte plötzlich den Eindruck, wow, da steht jemand. Da denkst du auch als Gegner, wow, ich meine, der ist ja auch 1,95. Ja. Also ist ja auch ein Riese. Ein Riese. der hätte ja auch noch mit seinem Lattentreffer beinahe noch ein Tor gemacht.
Ja.
Auch der Prevljak hat Chancen gehabt. Also es war okay, also sie fielen mir in der Zeit mehr auf als Niederlechner. Ist vielleicht unfair, weil Hertha auch mehr kam. Aber vielleicht war es ja auch gar kein Zufall, dass das mit denen besser lief. Schade ist nur, es ist trotzdem kein Tor gefallen.
Richtig.
Das einzige Manko. Letztendlich hat Hertha dieses Spiel durch einen Sonntagsschuss verloren. Ich mache mir schon Sorgen, dass sich diese unglücklichen Niederlagen, und eigentlich waren es beides unglückliche Niederlagen.
In die Psyche festfressen, meinst du?
Fortsetzen, Kopfkino, was auch immer, der ein oder andere Spieler hat ja den Abstieg noch miterlebt. Es fühlt sich wieder so ähnlich an, gerade auch die späten Gegentore. Ich glaube aber immer noch, dass sie gut genug sind, also gut genug sein können, es besser zu machen. Ich sehe allerdings auch im Mittelfeld, wir sind nach wie vor da, Clemens und Dardai ist schon so ein bisschen eine Verlegenheitsaufstellung, auch wenn ich finde, dass Clemens eigentlich, wenn man bedenkt, dass er jetzt da ins kalte Wasser geworfen wird, das eigentlich sehr ordentlich macht.
Richtig.
Er ist halt im Moment nicht der Unterschiedsspieler, mit dem du dann in die erste Liga aufsteigst. Ja. Er erfüllt die Position aus. Ich finde, er ist körperlich unheimlich weit für sein junges Alter. Mhm. Kann wirklich auch als, ich sag mal, mit einer Mannhaftigkeit dagegenhalten. Nicht so wie Bübchen Palko Dardai damals, habe ich ja in der letzten Folge schon gesagt. Besorgt bin ich trotzdem noch ein bisschen. Also
aber ich glaube, wenn Palko richtig in Fahrt kommt, wenn der sich jetzt auch, und du hast meiner Meinung nach schon eine deutliche Steigerung vom ersten Spiel, der weiß jetzt im zweiten Spiel, ich gehöre hier hin. Und du merkst es an seiner ganzen Körperhaltung, dass ihm das Spaß macht und dass er diesen Kampf jetzt auch durchziehen will. Und ich glaube, dass wir, ach Gott, meine Prognosen immer. Aber ich hoffe halt ganz stark, dass wir an Palko und dann eben auch an Benche, der ja diesen komplett sinnvollen Fußball spielt. Also bei Benche ist ja nun überhaupt nichts irgendwo gekünstelt oder ne, das ist ja.
Sind wir wieder bei schnörkellos?
Ja, schnörkellos, genau, ne? Und ich hoffe halt, dass sich das irgendwo ergeben wird. Ich glaube, wir haben ja immer noch diesen Dämme-Transfer irgendwie, der wird uns ja wie so eine Wurst oder wie so eine Karotte vorm Esel hergetragen. Ich bin der festen Überzeugung, wenn es mit Dämme nicht klappen sollte, dass es auf der Position auf jeden Fall noch einen guten Spieler geben muss und geben wird. Hängt natürlich jetzt dann auch von den Abgängen ab, die eventuell noch kommen. Es ist ja nochmal, wir sind jetzt in der zweiten Liga, unser Gejammer hört kein Mensch, außer unser Gejammer in der eigenen Bubble, das hören wir halt dann schon. Die Bundesliga fängt jetzt erst dann, die haben noch eine Woche Pause, ne? Die fangen dann erst am 28. glaube ich an. Ne? Aber die Tatsache, dass Land auf, Land ab Spieler individuell trainieren, obwohl sie hundertprozentig fit sind, also weder bei Testspielen, Geraldo Becker bei den Köpenickern oder Dodi Luke Bacchio hier bei uns in der zweiten Liga. Und da gibt es bei jedem Bundesliga-Verein gibt es ein oder zwei solche Personalien, ist doch einfach eine komplette Verhöhnung des Wettbewerbs. Also ich kapiere es nicht. Ich kapiere nicht, was was Severin und Infantino haben so eine Macht über diesen Fußball inzwischen mit ihren Regeln und mit ihren Sachen, ist es komplett sinnlos. Drehe ich mich schon wieder in Rage. Ich möchte, dass auch im Sinne der kleinen Mannschaften, nicht weil wir jetzt dazugehören vom Finanziellen her, dass du ein gerechtes Spielfeld hast, dass du mit einer Mannschaft in die Saison startest, dann hast du ein Wintertransferfenster, in dem bitte Winterpause ist und dann spielst du die zweite Hälfte der Saison und dann kannst du nämlich bewerten, mit welcher Art von Qualität und mit welcher Art von interner Kompetenz du die Mannschaft zusammengestellt hast. Und für mich ist es eine unfassbare Sache, dass die letzten Entscheidungen über die olympischen Wettbewerbe, über die europäischen Wettbewerbe fallen am 31. August. Das ist ein Sonntag. Also am 30. sind die letzten Qualifikationen zur Champions League. Am 31. sind die letzten Qualifikationen zur Europa League und zur Europe Conference League. Und dann hast du 18 Stunden Transferfenster am Montag, wo du noch was machen kannst oder machen willst oder machen musst, wo diejenigen, die versagt haben, versuchen, noch teure Spieler loszuwerden und diejenigen, die Europa noch gar nicht richtig auf dem Zettel haben, jetzt nochmal schauen, ob sie zuschlagen, ist für mich eine Verhöhnung des Wettbewerbs in allen Ligen.
Nichtsdestotrotz, wenn wir diese Zeit bis zum 1. September nutzen, Luke Bacchio und Serdar, ich denke mal zu 99% werden die gehen, dass man sich jetzt die Zeit nimmt, das etwas abzuwarten, meines Erachtens auch um bessere Preise zu erzielen, finde ich gut, weil man, ich glaube, die Hauptposten, die schlimmsten Posten, die beim Gehalt am meisten gedrückt haben, los ist. Die Zeit nimmt man sich jetzt, sollten zwei Spieler gehen. Ich gehe einfach davon aus, dass das passieren wird. Dann werden wir sicherlich auch mindestens zwei oder drei Spieler neu bekommen. Wahrscheinlich auch wieder eher für ein kleineres Geld und für weniger Gehalt. Und die werden wir auch brauchen, vor allem im Mittelfeld. Du hast gestern schon gesehen, also du hast Leistner erwähnt, da gab es ja ein Plakat wieder in der Kurve gegen ihn, was ich blöd fand. Also ich brauche das jetzt nicht mehr. Für mich ist dieses Thema durch. Er hat, wie ich finde, sehr gut gespielt in diesem Spiel. Er verteilt die Bälle gut nach außen. Aber Hertha ist doch ein bisschen limitiert, wenn es nach vorne geht, diese permanenten Flanken, die ins Leere gehen. Also bei aller Zufriedenheit darüber, dass man erstmal mithalten kann, das reicht so auch nicht, weil sonst kriegen wir echt ein Problem. Also ich will einfach nicht, dass wir Gefahr laufen, dass wir alles immer relativieren und sagen, ja, war gar nicht so schlimm. Also so bleiben kann es jetzt auch nicht, aber ich habe noch die Hoffnung, dass es sich verbessern kann.
Also es ist schön oder auch nicht schön, dass du jetzt nochmal das Stichwort Toni Leistner gibst. Es ist auch sehr wichtig. Ich weiß jetzt nicht, ich hoffe, dass das richtig rüberkommt. Die Kurve, die Fanszene hat im Stadion die Möglichkeit, über die Tapeten, über die Banner Themen anzusprechen, die sie bewegen. Und ganz grundsätzlich ist meine Einstellung, die kennt aber auch jeder, die Kurve hat immer recht, auch wenn sie nicht recht hat. Wenn sie nicht recht hat, ist es ein Aufschrei, das ist Thema bei uns, bitte kümmert euch darum. Ne? Und 99% aller Sachen, die in unserer Kurve und in unseren Auswärtsblocks, wo ich jetzt dann seit 4 Jahren öfter mit dabei bin, passieren, trage ich 100%ig mit. Die Nummer mit Toni Leistner würde ich in der Kurve, in jeder Kneipe, in jeder Fanversammlung zum Anlass nehmen, wirklich intensivst mit demjenigen, der diesen Vorwurf formuliert, zu diskutieren. Jetzt ist wieder halt meine Vergangenheit. Ich kenne Toni Leistner persönlich ein kleines bisschen, aber ich kenne ihn. Und ich lege meine Hand für diesen Menschen, für seine Familie, für seine Intention, für sein Fußballersein, lege ich ins Feuer. Toni ist ein sensationeller Fußballtyp und auch als Mensch mit seiner Family. Und dass einer wie er sich dann so etwas ansehen muss oder mit sowas konfrontiert wird, ich glaube, dass ich bin mir hundertprozentig sicher, dass es aushalten wird. Ne? Und so wie er jetzt diese beiden Spiele gespielt hat, bin ich einfach, ich werde schon ein Fabian Rehse-Trikot mir holen und ich glaube kein Toni Leistner-Trikot, weil ich glaube, da würde
er sich… Doppelname geht ja jetzt auch nicht.
Und ich glaube, sollten wir uns jemals wieder über den Weg laufen, würde Toni mich ganz komisch anschauen und sagen, jetzt übertreibst du aber, Alter, ne? Aber ich finde es halt, das ist auch so eine Auswirkung. Ne? Wir als Fans sind immer sauer, wenn etwas über unseren Verein erzählt hat, wo wir hundertprozentig der Überzeugung sind, das stimmt nicht oder das stimmt schon lange nicht mehr. Also diese Big City Club Nummer war für mich so ein Paradebeispiel und so weiter. Wir neigen aber auch immer wieder, dann schließt sich jetzt der Kreis zu meiner sehr kruden Anmoderation, dann schließt sich der Kreis zu dem, wir neigen eben ganz genauso dazu. Und ich kann bloß sagen, ich bin stolz darauf, dass Toni Leistner das Trikot meines Vereins trägt und ich wünsche ihm alles, alles Gute. Und in diesem Fall darf die Kurve meinetwegen dieses Banner so zeigen. Dürfen sie natürlich dürfen sie es, aber ich würde mich auch in der Kurve hinstellen und sagen, nein, ihr habt komplett Unrecht, ihr geht von komplett falschen Annahmen aus und seid mir nicht böse, ich werde mich nicht zu diesem Banner stellen und ich würde mich zu sehr, 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 sehr vielen anderen Bannern stellen, auch zu Bannern, die jetzt im Lauf der letzten Monate gezeigt wurden.
Was ich so schade finde, ich habe natürlich grundsätzlich kein Problem damit, wenn andere Fans sagen, Leistner wäre nicht meine Wahl gewesen. Völlig in Ordnung. Ja. Und wenn man das von mir aus äußern will und vielleicht auch im Stadion von mir aus auch. Aber irgendwo, ich ziehe ja auch im Beisein des Spielers, der auf dem Platz steht, für mein Team, für meine Mannschaft, gebe ich eine Botschaft, die eigentlich heißt, ich will dich nicht, ich unterstütze dich nicht. So kommt es bei mir vereinfacht an. Und das ist genau das, was ich eigentlich nicht möchte, weil ich bin im Stadion, um mein Team zu unterstützen. Und das ist für mich das Problem, dass das für mich nicht zusammenpasst, weil ich will ja, also wir haben ja nun seit Jahren Probleme.
90 Minuten Vollgas.
Und das finde ich halt schade. Ich glaube, das ist so der Punkt.
Und es kommt noch was dazu und die eine Minute muss ich jetzt dir noch klauen, auch wenn du dann wieder auf die Uhr schaust und hier auf die Sanduhr klopfst.
Der Quarz hilft dir im Moment noch.
Das habe ich mir nämlich selber vor kurzem anhören müssen von jemandem und war im ersten Moment so, was ist der? Und dann habe ich nachgedacht und habe gesagt, ja, da ist schon was Wahres dran. Wir dürfen nicht vergessen und gerade auch ich bin jetzt 61 und ich verfolge Hertha intensiv seit dem 1. April 1987, weil da war mein erster Arbeitstag bei der Berliner Morgenpost. Und ich kam in eine Redaktion, wo keiner über Hertha berichten wollte und wo dann der Neue einfach mal hingeschickt wurde. Ne? Also das war der Status, als ich nach Berlin gekommen bin. Ne? Also
kann man Straftätigkeit sagen?
Ja, das war wirklich so. Es hatte keiner Bock über diesen Verein. Die wollten zu Blau-Weiß oder die wollten zu weiß der Teufel was. Und ich sage jetzt nicht die Namen der Kollegen, die damals da waren, aber ich bin so, wie gesagt, so kommt der Neue da, kommt, den schicken wir da jetzt mal hin. Ja. Und 1. April 1987. Und was jedem von uns manchmal fehlt, ist dieser Blick, wie viel verschiedene Hertaner es gibt, wie viel verschiedene Generationen. Das ist ja auch das Geile an unserem Verein im Vergleich zu solchen Konstrukten aus ranziger Brause und Ähnlichem. Wir haben ja die ganz Alten, da gehöre ich jetzt nicht dazu, weil ich ja erst im Alter von 25 dann nach Berlin gekommen bin und mir diese Sozialisation habe ich in Nürnberg erfahren, um zu erleben, wie schlecht sein kann. Aber wir haben diese Alten, die also mein Alter sind, aber die viel, viel mehr erlebt haben bei Hertha BSC. Bei denen es aber auch noch eine wirkliche Freundschaft, das war ja auch mein Beginn in Berlin, eine Freundschaft zum ersten FC Union Berlin gab und wir dort rübergefahren sind und mit den Jungs zusammen am Spielfeldrand standen und in die Schals im Himmel hatten und gesungen haben, wir stehen zusammen wie der Wind und das Meer, die blau-weiße Hertha und der FC Union. Und was mir manchmal, und das habe ich mir vor kurzem anhören müssen und sage, ja, das ist berechtigte Kritik, mir fehlt das Verständnis, aber auch der Blick, dass es in dieser jungen Generation eben einen massiven Block gibt, der mit dem ersten FC Union überhaupt nichts anfangen kann. Den gibt es in Köpenick ganz genauso, die mit Hertha nichts anfangen konnten. Da gibt es das berühmte Plakat, die Geschichte im Olympiastadion und so weiter und so weiter. Ne? Aber wir sollten uns doch alle, Schlusswort, mein Schlusswort, wir sollten uns doch alle darauf einigen, dass wir Herthaner sind und dass wir diese 90 Minuten im Stadion und bitte noch 30 Minuten nach dem Spiel in den Social Media dann einfach uns mal committen auf Hertha BSC und vielleicht bei der Kritik auch ein bisschen abkühlen und ein bisschen runterfahren und bei dem, das Banner ist jetzt da und das darf da sein, aber auch einfach mal überlegen, muss ich das jetzt wirklich machen? Also gerade nach dem ersten Spiel, wie sich Toni da in Düsseldorf reingeflackt hat, in jede Situation und wirklich Turm in der Schlacht, bla bla bla, hätte ich schon nochmal drüber nachgedacht, ob ich dieses Banner bringe oder ob ich jetzt mal schaue, wie schaut denn das in den Spielen aus? Trägt der, sag mal, ich möchte, dass er mein Trikot trägt, wie ich es definiere, wie ein Hertha-Spieler das Trikot tragen sollte. Und das macht er. Zwei Spiele, das macht jeder Spieler. Und insofern könnte man darüber nachdenken. Und die ketzerische Frage ist, kriegen wir das hin, diese Situation, diese unangenehme Situation gemeinsam zu überstehen? Oder drehen wir uns jetzt schon zu Saisonbeginn in der Dynamik, die einfach ungut ist? Ich lasse mir auch mit den 2,4 Promille, die ich vorhin ausgerechnet habe, lasse ich mir die Hoffnung nicht nehmen, dass wir auch mal das berühmte Matchglück hatten, das wir, glaube ich, in der vergangenen Saison in zwei Spielen hatten, in zwei von 34, uns auch nicht viel öfter verdient hatten. Ich hoffe, dass wir es uns diesmal weiter verdienen und dann auch ab und zu mal bekommen. Mhm.
Ich würde mit einem Thema abschließen wollen, was ich vorher nicht vorbereitet habe. Und zwar war noch mein Gedanke, was hat sich eigentlich im letzten Jahr oder was hat sich seit Bernstein verbessert für Exil-Herthaner? Das ist ja nun mal hier mein Steckenpferd. Also nicht, um mich selber wichtig zu machen, sondern einfach mal vielleicht dem Verein, vor allem aber auch den anderen Fans zu zeigen, es gibt mehr. Wir sind 6.000 Mitglieder etwa unter den 46.000, die weder in Berlin noch in Brandenburg wohnen.
Wow.
Und wir leiden wie jeder andere Fan auch. Wir haben keine Sonderstellung, aber wir haben es im Alltag schwerer tatsächlich. Weil wir können vor allem die Präsenzveranstaltungen vor Ort nicht benutzen, selbst wenn es gut gemeint ist. Wir können online oftmals nicht teilnehmen. Und dieses Hertha-Familienprinzip ist ja immer dann, wenn es wirklich drauf ankommt, oftmals sehr weich. Wir werden bei Mitgliederversammlungen, wer weit weg wohnt, also entweder kommt er hin oder nicht. Das finde ich so ein bisschen schade. Im Verein wird sehr viel auf jede Fangruppe geachtet. Man sagt im Prinzip, jeder ist wichtig für den Verein. Egal, schwul, lesbisch, was auch immer, wir wollen Frauen sind für uns wichtig, etc.
Sind sie.
Ich weiß jetzt nicht, ob ich, wenn ich jetzt hier die Gruppe der Exil-Herthaner mit reinnehme, das nicht ein bisschen komisches Beispiel ist, aber ich hätte mir gewünscht, dass auch mal vom Verein aus zentral gesagt wird, ihr seid ganz wesentlicher Bestandteil dieses Vereins. Wir kennen eure Probleme und wir werden das und das tun oder haben das und das vor. Und das gibt es in dieser deutlichen Form, in einer offiziellen Erklärung, meines Erachtens so gut wie gar nicht vom Verein. Und das ist etwas, was ich vermisse. Und dazu gehört auch zu sagen, dass man es vielleicht im Moment gar nicht kann. Weil alles, was man da tun müsste, vielleicht Geld kostet, was man gerade jetzt nicht hat. Auch da hätte ich Verständnis für. Aber ich würde mir manchmal wünschen, dass man zu diesem großen Zeichen, wir gehören alle dazu, wir versuchen individuell auf jeden Fan einzugehen, dass auch die Exil-Herthaner dort mehr Bedeutung haben. Das Dilemma, was ich sehe, ist, dass Exil-Herthaner vor allem eins sind, sie sind unorganisiert und das liegt nun daran, dass sie nämlich auf der Welt verstreut und verteilt sind. Dadurch haben sie keine große Stimme, weil sie nicht organisiert sind, nicht vor Ort sind, nicht im Gesprächspartner sind und dadurch natürlich auch in der denkbar schlechtesten Grundsituation sind, sich zu zeigen. Vielleicht sollten die viele auch lauter werden. Vielleicht ist das auch von mir eine zu eingeengte Idee. Aber das ist schon noch etwas, das würde ich noch gerne ansprechen. Ob du glaubst, bin ich auf meinem Irrweg, bin ich schon
nein, überhaupt
ganz komisch geworden nein. durch den Exil-Herr-Taner-Podcast? Oder ist das ein Gedanke, wo du sagst, da stimmt,
nein.
ist eigentlich was dran?
Ich kann es jetzt bloß noch mal sagen. Ich höre.
Vor allem du als Exil-Herr Taner selbst, sollte man ja auch nochmal sagen.
Also für mich hat dieses Exil-Herr Taner-Ding ja eine ganz irre Entwicklung genommen, dass ich also durch die Entfernung eigentlich noch heißer geworden bin. Also das ist, wenn mir vorher jemand gesagt hätte, dass ich wirklich.
Könnt da knutschen dafür, ja. dass du das sagst, ja. weil genau das ist der Punkt, was ja. kein Mensch sich vorstellen ja. kann.
Dass ich bin hier in dieser Stadt bekannt als der Typ, der mit Hertha-Farben durch die Gegend läuft. Und ich komme mit Hertha-Farben am Freitagabend am Hannefass vorbei. Das ist wirklich so die einzige Gegend in Kaiserslautern, wo es ab und zu mal ruppig wird oder wo du dir mal einen Spruch reindrehen musst.
Waren wir da nicht schon drin? Haben wir Fußball geguckt?
Da haben wir mal Fußball geguckt ja. im Hannefass. Aber Freitagabend ist dort also wirklich, ist dort schon Bambule, würde ich jetzt mal sagen. Und in der Nachtschicht oben. Ich habe ein einziges Mal, wurde es mal ein bisschen hitzig. Ansonsten bin ich der Typ, der mit dem Hertha Hoodie oder mit dem Hertha, mit dem Dampfer-T-Shirt oder mit der harten Tasche eben da durchgeht und ich glaube, viele, viele Menschen akzeptieren es einfach. Du wirst angesprochen, ich hatte jetzt vor kurzem so einen kleinen People im Betze-Trikot, der mich als Absteiger, das war noch bevor der Abstieg sicher war, das war irgendwann, sag mal, Ende April und dann brüllt er da Absteiger und ich sag, ruf ihm zu, Zweitligist. Und dann mussten wir beide lachen. Und der Papa, der irgendwie schon um Gottes Willen, was macht mein Sohn da, musste dann auch mitlachen. Und Traditionsvereine unter sich ist es so. Ich werd's nie, also ich mag den FCK, aber auf einer Event-Ebene. Wenn hier ein geiles Spiel ist, dann hüpft die ganze Stadt. Das ist schon verrückt. Mhm. Also das ist schon Wahnsinn. Aber meine Verbundenheit zu dem Verein hat sich im Exil nochmal durch diesen Blick von draußen, auch durch die Entwicklungen, natürlich auch jetzt durch das Präsidium Kai Bernstein, aber vor allem auch durch so Initiativen wie Hertha-Kneipe, wie 1892 hilft, meine lieben Freunde bei Fans at Hertha und so weiter, wo du von außen drauf schaust und sagst, wow, die machen das mit einem, du als Podcast. Ich höre nicht jede Folge komplett durch, aber ich lasse sie laufen dann in zweifacher Geschwindigkeit, während ich was anders habe, weil mich einfach die...
Oder als Einschlafhilfe, habe ich auch schon das öfter gehört.
Nee, weil mich die Typen interessieren und weil das ja immer wieder, man müsste mal wirklich so eine, hast du glaube ich aber schon mal eine Landkarte gemacht oder eine Weltkarte, eine Weltkarte, wo die alle sind, ne? Und jetzt verbessere mich, gab es nicht so, also ich glaube, dass das... Ah, das ist auch wieder, ich bin wieder bei der normativen Kraft des Verkackten. Der Präsident, wann immer er auswärts ist, versucht ja irgendwo eine Veranstaltung mitzunehmen. Er war in München bei den Exil-Münchnern und hat sich dort, das war ja dann auch schon eine ziemlich...
Bei der alten Dame München war
er. Genau. Also da ist er ja, das ist ja eine der, glaube ich, dieser emotionalen Aufladestationen, die Kai Bernstein sehr, sehr gerne hat. Also andere Leute fahren an die Tankstelle und tanken ihr Auto auf. Er geht zur alten Dame München und lädt sich selber wieder auf mit der Dings. Und ich glaube, dass das eigentlich an jedem Standort auch möglich wäre. Weiß halt nicht, wie man sowas organisiert. Also ich wüsste jetzt in Kaiserslautern vielleicht einen anderen Hertha-Fan, aber dann wird es hier auch schon extrem dünn. No?
Also ich glaube nicht, also ich weiß und ich kann da glaube ich auch den Steven konkret nochmal erwähnen, im persönlichen Gespräch, die wissen das, die nehmen das auch wahr. Aber dass mal wirklich offiziell wirklich gesagt wird, wir sind an dem Thema dran. Was wollen wir tun? Ja. Was hindert uns im Moment daran? Es gibt keine persönliche Ansprache. Ich habe ja schon mal gesagt, es gibt so einfache Sachen. Jeder OFC, der irgendwo jenseits von Berlin und Brandenburg ist, wenn die das wünschen, warum kriegt nicht bei der nächsten Mitgliederversammlung, zur Einladung zur Mitgliederversammlung, jeder noch einen Flyer von dem OFC vor Ort, damit er sagt, hier, an die kannst du dich wenden, ob die sich dran wenden oder nicht. So Kleinigkeiten,
womit wenig Mittel machen. Gibt es ein Exil-Hertaner-Shirt inzwischen, also so wie es die Bezirke-Shirts gab?
Oder? Ja, inzwischen, ja.
Das finde ich schon mal sensationell.
Ich habe ja, also man muss ja sagen, ich will ja nicht sagen, dass die Social-Media-Abteilung bei Hertha mich ghostet, aber es hat schon ein bisschen was davon. Aber seitdem es den Exil-Hertaner-Podcast gab, oder gibt, hat sich ja tatsächlich in der Hinsicht etwas geändert, dass es seitdem Artikel gibt bei Hertha über Exil-Hertaner.
Über die Jungs, die bei dir waren.
Also
über die
das war, glaube ich, nach meinem Podcast, wo ich immer dachte, aha, ist ja ganz witzig, dass das kommt. Ich weiß nicht, ob das was mit mir zu tun hat.
Reiner Zufall.
Das habe ich nie erfahren. Ich weiß es nicht. Also nicht, dass ich mir jetzt hier irgendwas einbilde und denke,
natürlich
ja, das hat
was mit dir zu tun.
Weiß ich nicht, keine Ahnung. Ich finde es aber gut, habe mich total gefreut darüber, dass sie das machen. Und also ob es jetzt von mir aus war oder nicht, ist vollkommen wurscht. Aber ich finde es schön, dass es damit im Blick ist. Und auch die T-Shirts. Also das erste war ja Exil-Hertaner mit einem Mondmotiv, was ich nicht ganz so glücklich finde, weil Exil-Hertaner sind weder hinter Mond noch vom Mond, auch wenn es vielleicht nett gemeint war. Und inzwischen gibt es auch eigene mit Exil-Hertaner. Und davon habe ich tatsächlich auch zwei.
Ja.
Und die habe ich auch schon des Öfteren gesehen.
Ja. Also was ich dir bestätigen kann, weil das so ein Thema ist, das mich auch umtreibt, wenn ich dann mal in Berlin bin und einen der Verantwortlichen dann, wenn es gerade passt, wenn die Zeit da ist, auch einfach mal treffe, um da verbunden zu bleiben, ist diese ewige Diskussion der Hybrid oder der Online. Und man möge mir jetzt alle, die zuhören oder die Bremchen oder mir auf Twitter folgen, einfach mal, ich kenne keine derartige Veranstaltung weltweit, die gesichert online stattfinden kann mit Abstimmungen. Da gibt es anscheinend immer noch irgendwelche großen Bedenken im Thema Missbrauch. Wir alle haben die Stuttgart-Mitgliederversammlung vor Augen, die im Stadion sozusagen online stattgefunden hat und dann abgebrochen werden musste, weil es unlösbare technische Probleme gab. Ich glaube auch, dass aber es mindestens eine Kommission momentan dran ist oder ein Arbeitskreis dran ist, genau das zu prüfen. Ne? Es müsste ja dann auch in die Satzung.
Aber fang nicht mit den komplizierten und komplexen Sachen an, wenn du mit den einfachen schon anfangen könntest. Ja. Allein schon die Kommunikation, dass da auch Exil-Hertaner mit rein könnten in diese Kommission.
Ich sag ja,
dass
ich
sie nämlich nicht vor Ort stattfindet, sondern online möglich ist, im Gegensatz zu allen anderen Veranstaltungen, die vorher war. Das muss man nur kommunizieren, man muss es nur sagen. Ja. Und schon erreichst du mehr Leute, weil ich als Exil-Hertaner habe mir in den letzten 25 Jahren antrainiert, entweder du bist vor Ort oder du kannst dich nicht beteiligen. Ja. Das ist die Hauptbotschaft der letzten 25 Jahre gewesen. Wenn es anders ist und sogar anders gemacht wird, ist es super, ist es toll, aber dann muss man es sagen.
Also wenn ich mal kurz in meinen jetzigen Beruf springen darf, Medien- und Marketingberatung, dann wäre ja, wenn ich wirklich also das hat mich jetzt vorhin gerade umgehauen, dass wir 6.000, aber eigentlich ist es ja ganz logisch, wenn du knapp 50.000 Mitglieder inzwischen hast, dass dann, ich hätte schon auf 10 bis 15% außerhalb von Berlin und Brandenburg, ne? Und diese Zielgruppe, du weißt, Medienmarketing, diese Zielgruppe,
Und wir generieren Mehrwert.
Genau. Howie, euer Jürgen. Nein, aber das wäre das Einfachste von der Welt, einfach mal zu sagen, hör zu, wir haben euch erkannt, wir schicken euch jetzt mal einen Fragebogen zu. Fragebogen einerseits schriftlich mit einem Rückkuvert, kostet dann bla 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 dieses, andererseits Online-Zugang mit einem Passwort. Und wir machen es ganz einfach. Wir möchten einfach mal bloß eure wichtigsten Begeisterung, bla bla bla. Was können wir für euch tun? Was ist für euch das Wichtigste im Hertaner sein? Und dann eben haut uns mal ungeschminkt um die Ohren. Was wünscht ihr euch? Mal komplett verrückt. Was würdet ihr euch wünschen? No? eine Veranstaltung mit Spieler oder Funktionären bei euch in der Gegend. Ein Spiel, ein Exil-Herthaner Heimspiel, wo du sagst, jeder, der es zu dem Spiel als Exil-Herthaner nach Berlin ins Olympiastadion schafft, kriegt einen ganz besonderen Tag oder sowas.
Ich kann dir tatsächlich noch einen Vorschlag machen, den ich halt immer wieder mitbekomme. Und ich erkläre das jetzt auch mal ganz bewusst, weil man in Berlin so typischerweise nicht denkt und ich kann es verstehen. Ja. Ich glaube, die meisten Fans in Berlin werden denken, hey cool, nach Kiel, da kann ich hinfahren. Ja. Da war ich ja noch nicht. Da will ich unbedingt mal hin. Das habe ich auf meiner Stadionlandkarte, habe ich das noch nicht. Und man ist dann enttäuscht, es wird nicht so viel Karten geben, wie wahrscheinlich die Nachfrage ist, wenn man dann nicht nach Kiel fahren konnte, und freut sich, wenn man dahin kann. Ich habe letztens mit Leuten gesprochen, die in Kiel wohnen. Das sind Herthaner, die sind aus Berlin mal nach Kiel gekommen. Die wohnen da seit Jahrzehnten, teilweise schon seit der Kindheit, sind Hertha-Fans und konnten Hertha ja eigentlich nie in einem Ligaspiel sehen, weil einfach Holstein Kiel dafür nicht
war. Also jetzt haben wir uns qualifiziert.
Das ist für die das Spiel ihres Lebens dort. Ja, ja. Und sie müssen davon ausgehen, dass die Gefahr groß ist, dass sie keine Karten bekommen. Weil für sie, ihre Geschichte wird überhaupt nicht berücksichtigt. Hm. Es gibt, wenn ich es mir wünschen könnte, also Ticketknappheit ist immer doof, weil ich schließe immer irgendjemanden aus, aber wenn ich mir jetzt nur mal vorstelle, ich hätte ein Ticketreservoir von 50 Tickets oder von mir aus auch von 15 Tickets für Leute, für Mitglieder, die eine Postleitzahl haben aus Kiel.
Ja, klar.
Fände ich eine total tolle Sache und ich hoffe, dass jeder andere Herthaner, der dann nicht vor Ort wohnt und in Berlin oder Brandenburg ist und sagt, ja klar, ich hätte die Karten auch gerne, aber das kann ich verstehen. Da bin ich auch mal solidarisch untereinander. Ja. Das fände ich total cool. Ich kann mir vorstellen, dass sowas technisch möglich ist und würde sagen, ja, das spendet. Da haben wir dann sogar eine Sonderrolle, da werden wir bevorzugt, was ich ja sonst eigentlich nicht möchte. Aber ich hoffe, dass die andere da nachvollziehen können, dass das dann auch gegenüber den anderen Fans mal in Ordnung ist. Da man darf nicht vergessen, die haben ein Spiel im Jahr.
Ja.
In Berlin hast du 17 und das ist eben der Unterschied.
Bin ich absolut bei dir in der linken Gehirnhälfte, dort wo das Teufelchen sitzt. Gibt es natürlich dann wieder tausend Fragen, so nach dem Motto, wie kriege ich das hin, dass diese Tickets nicht auf eBay landen, wenn es mal wirklich ein ganz wichtiges Spiel, also ich sage jetzt mal Karlsruhe oder sonst irgendwas, wo du wirklich dann jede Karte viermal verkaufen kannst und so weiter. Aber das sind Dinge, darum muss ich eine Mitgliederabteilung, den Problemen muss sie sich stellen und ich glaube, dass das... Ich glaube schon, dass sie den Podcast hören und dass das dann bei gegebener Zeit vielleicht auch da mal drüber nachgedacht wird. Aber da hast du vollkommen recht. Also jetzt sage ich mal 20 Tickets entweder zusätzlich zu kaufen oder aus dem Kontingent für die Auswärtsfahrer rauszunehmen und zu sagen, wir haben ja in der Mitgliederkartei die Postleitzahlen, also wenn von denen einer was will, dann kriegt er die Tickets in Treue und Glauben, dass er sie wirklich für sich selber verwendet. Und ich glaube, es würde sich auch ziemlich schnell rumsprechen, wenn das dann irgendwo ausgenutzt wird oder sonst
was. Gerade in so einen Städten sind es ja auch nicht so viel. Auch hier, wenn du jetzt Elversberg hast, Saarland und Rheinland-Pfalz, gibt es natürlich auch Exil-Herthaner, vor allem natürlich auch Mitglieder, aber es ist natürlich keine große Menge. Wir sind, ich glaube, jetzt gut bei über 2 Stunden. Die Sanduhr ist
auch immer wieder heimlich schaffen.
Still und leise, entgegengesetzt des Lärms, der vorher hierdurch verursacht wurde. Ab und zu hat man mal den Kühlschrank hinten brummen hören. War kein Bär, kein anderes Tier, war kein Berliner Wildschwein. Wir sind durch. Vielen Dank. Es war mir wie immer ein großes Vergnügen. Ich habe heute noch keine Lust, wieder zurück nach Frankfurt zu fahren, aber es wird mir nichts anderes übrig bleiben. Und wie immer bedanke ich mich bei dir.
Bremchen, ich kann dir einfach nur noch mal sagen, auch wenn es jetzt dann richtig corny und kitschig wird, dass ich mich jetzt seit Wochen auch drauf gefreut habe, dass wir den Termin wieder machen. Ich hätte mich viel, viel lieber mit 6 Punkten und 4-1 Toren unterhalten. Ich nehme deinen Hinweis, dass ich das, also ich muss da ab und zu mal auch ein bisschen Dampf ablassen, weil ich diese Art und Weise, die Eingangsmoderation, weil ich diese Art und Weise nicht verstehe, weil für mich Hertha BSC eben inzwischen so einen hohen Stellenwert hat, dass ich wirklich sage, dass es eine mehr oder weniger bedingungslose Liebe Ohne bedingungslose Liebe hat für mich dann nichts mit ich will es nicht nochmal erwähnen. Kann ja jeder nochmal zum Anfang vorspulen, was wir da für ein Thema haben. Ich danke dir von blau-weißem Herzen für diese 45 Minuten, die wir jetzt hier...
Ich spüre eine Lücke im Zeitraumkontinuum
gemacht haben.
War es im gekrümmten Raum, würde ich sagen.
Viel Spaß beim Schneiden und noch eine schöne Zeit hier in Kaiserslautern. Und wir sehen uns dann irgendwann im Lauf der, spätestens bei der Mitgliederversammlung oder vermutlich schon früher. Ne?
Vielen Dank, Haui.
Haui. Ciao.
Exil Herr Tanner Podcast.